Mann, also die kommen gleich. Los, Leute, Leute, wir müssen das Ding hier aufbauen. Also Tisch haben wir, Stühle haben wir. Was brauchen wir noch, damit das so richtig geil wird? Auf jeden Fall packen wir so einen kurzen Gläserrondell, pack den mal rauf, haben wir alles da. Würfel und Karten ist klar, Aschenbecher packt ihr eh dazu. Muss das 4 Jahres sein, habt ihr das mal? Ja, das auf jeden Fall, dann wissen wir gleich, wo die hin müssen. Ja, auf jeden Fall, am wichtigsten ist doch der Daddelautomat, der muss da schön da hinten ran, ne? Ah, der ist doch geil, ja genau, baut den mal dahin. Ja, eigentlich das Setup steht, was brauen wir jetzt noch? Also natürlich die 3 Typen. Bringst du mir mal einen Uwe? Ja, der ist geil. Genau, der kann sich irgendwo hinsetzen. Dann würde ich sagen, so ein, habt ihr noch einen Kalle da? Einen Kalle? Super, geil, ja, die passen zusammen, das ist doch schon alles, was da. Und dann würde ich noch einen, gibt's mal einen Ingo? Ah, Ingo ist viel zu assig. Machen wir einen Klaus Michael, ja super. Ja, so, jetzt haben wir doch eigentlich alles zusammen, was man braucht. Das ist doch geil.
So, ganz kurz, Bo, was ist das hier? Was
wird das? Ja, das ist geil, ne? Ja, das ist für den Herrn Peters, der Stammtisch.
Wieso Stammtisch?
Ja,
Stammplatz. Wir haben heute unseren ersten Stammgast und brauchen einen Stammplatz. Das ist jetzt ein Scherz, oder?
So.
Hast du mitgekriegt, Tim, was Joko die Woche in einem Podcast gesagt hat?
Nee.
Der sagte, du hast ihn wohl mal eingeladen zu deinem ersten Heimspiel des HSV, als du mit dem Catering anfingst.
Mhm.
Und ab dem Zeitpunkt ging es mit dem HSV wohl tatsächlich rapide bergab, das ist nachweisbar. Und die Theorie von Joko ist, dass dein Catering eventuell was mit dem Untergang des HSV zu tun haben könnte. Finde ich irgendwie lustig.
Das traut er sich zu sagen.
Ja, der ist Champions League jetzt mit Gladbach.
Ja, aber bitte, also das ist ja gelerntes Mittelmaß, Gladbach. wir sind wenigstens auch im Scheiße sein Spitzenklasse. Gott, also muss man einfach sagen, also das macht es schwer. Ich sag mal so, da müsste ich aber bereits seit ungefähr 20 Jahren beim HSV catern, denn da würde ich sagen, ging ein wenig... ich sag mal, das Zerfasern los. Mhm. Aber es ist eine Theorie, die hoffentlich nicht, ich sag mal, empirisch gestützt werden kann. Denn auch wir hatten schon zu unseren Zeiten auch gute Tage. Also wir haben ja auch den Klassenerhalt geschafft, als ich gecatert habe.
Das stimmt.
So, also,
ja, stimmt. Zweimal.
Und zweimal.
Und so. Dreimal den Fastabstieg verhindert.
Ja, und die 14 Trainer in den letzten 4 Jahren irgendwie, die, ja, okay, die könnte ich mit zu verantworten. Aber ganz ehrlich, ich cater ja nicht für den HSV. Ich cater für die Gäste des HSVs.
Das stimmt.
So. Und die sind nach wie vor eine Macht. Das muss man wirklich sagen. Also dafür, dass der Verein so konsequent, ich sag mal, an extrem gesteigerten Sympathiewerten vorbeiarbeitet, egal in welcher Form. Ne? So, wir sagen dann immer, gut, wir waren immerhin Tabellenvierter der zweiten Liga, nicht Tabellenvierzehnter. So, also wir haben den Klassenerhalt ja würdig geschafft. Mhm. Dass da hinten raus immer so ein bisschen was fehlt, das ist, ich glaube, kein Rätsel. Und nochmal, da sind wir eigentlich ähnlich wie Dortmund.
Hä, wie?
Na, hinten raus verkacken wir es nochmal. Also das ist
so. Gut. Also liegenübergreifend.
Ja, so.
Ist das ja schon wieder okay.
Am Ende des Tages brauchst du auch auch Vereine in den Bundesligen oder in den Ligen, die vielleicht, ich sag mal, mehr Diskussionsbedarf geben.
Ja, mir musst du das nicht sagen. Ich hatte das als Frankfurter
Jahrzehnte. Aber ich muss ernsthaft sagen, mir gefällt das immer nicht. Mir fehlt dieser negative Personenkult beim HSV wirklich nicht. Das jetzt, ich sag immer, der Essigproduzent, aber ist er ja gar nicht.
Kühne? Knapp daneben. Wobei,
aber diese Abhängigkeit davon, Der war mal kurz weg. Das ist ein ewiges Spiel. Das ist ein bisschen wie so eine, so eine verschmähte Geliebte ist das so ein bisschen. Also wenn es mal so läuft, wie es ihm gefällt, dann ja, dann wieder nein. Und dann knüpft er Bedingungen dran. Und wie soll denn ein Verein planen, wenn er so kurzfristig und unmittelbar sich zurückzieht? Dann soll er einmal jetzt Eier haben und sagen, pass auf, 5 Jahre gehen wir jetzt einen geilen Weg und nicht immer so Halbjahres. Investments betätigt. Weißt du, so, das ist auch Kacke. Und generell habe ich ja gelesen, dass der Name des Volkswagenstadions jetzt wieder zur Disposition steht.
Ja, der Hauptsponsor ist weg und der Trikotsponsor auch.
Ja, das ist was anderes. Ich würde gerne wissen, was denn dieser Namensdeal einbringt. Und wäre das Also
Tim Melzer, wie würdest du es nennen? Oval? Hm? Das Tim Melzer Oval?
Das Oval Office, nein.
Nee, sag mal, das wäre doch geil. Fietes, wir brauchen bitte...
Wir müssen Crowdfunding einführen.
Ja, und also, erstens brauchen wir Crowdfunding für Tim.
Crowdfunding und vielleicht kriegen wir es ja wirklich gemeinsam geschafft. Aus der Podcast-Welt sozusagen. Dass die Podcasts dieser Nation sich irgendwie zusammentun, ein Crowdfunding machen. Weil ich meine, das ist Charity auf eine Art. Also wir helfen Menschen, die am Boden liegen.
Ja. Und es wäre dein Fernsehturm, der bessere Fernsehturm.
Der bessere Fernsehturm, da bin ich immer noch eigen. Und wir würden auch einen offenen Namen zur Verfügung stellen. Und wenn ich finde es ja eh schizophren, dass man sowas kaufen kann.
Naja, gut.
Das wäre, aber wirklich, das ist, als wenn ich dir 1000 Mark gebe und ich sage, ab morgen heißt du Peter.
Mark vor allem.
Oder 1000 Euro. Und jetzt sage ich, du heißt Peter. Und du sagst, und du trägst auch noch ein T-Shirt mit meinem Logo drauf. Also irgendwie ist das erbärmlich. Ja. Deshalb fand ich die Aktion damals, das wieder Volksparkstadion zu nennen, sehr ehrenwert und auch sehr, sehr schön. Das waren sowas wie ein bisschen Attitüde auf der Hamburger Seite mal. Und vielleicht muss Hamburg dann oder die Menschen, die noch dem HSV zugeneigt sind, ein Crowdfunding machen, damit das Stadion jetzt eben nicht, keine Ahnung, Bratwurst-Senfstadion
heißt. Aber geht es jetzt darum, so ein bisschen, dass das Stadion dann eine Art von deiner Weltnamen trägt, also Tim Melzer oder Bullerei oder sonst was, oder dass ihr euch zusammentun werdet. Deswegen sage ich, es ist dein Fernsehturm, das Tim Melzer Stadion. Stell dir mal vor.
Nein, ich hoffe, dass nach meinem Ableben irgendwas, habe ich ja schon mal erzählt,
eine Straße, ne?
In so einer typischen Neubausiedlung irgendeine Spielstraße und eine Sackgasse nach mir benannt wird und dann bin ich schon.
Keine Hauptstraße?
Nee, muss nicht. Nee.
Das
nicht.
Eigentlich müsste es eine Autobahn sein, so laut wie du bist.
Irgendwas, so eine Kleinigkeit. Mhm. Das kann ja ein Wendehammer in der stillgelegten Autobahnraststätte. Das ist so der Melzer Wendehammer. Ja, so, das wäre was Schönes.
Würde auch mit dem Tee für dieses Sackgasse
schon und Tim Melzer. Nein, das Stadion soll nicht Tim Melzer, bist du irre?
Nee, so
obwohl, ich hatte das ja mal. Ich glaube, das war zur WM 2006. Da hing ein relativ großes Plakat, ich weiß nicht, ob man das noch Plakat nennt, am Plaza Hotel in Hamburg, erzählt. Am Dammtorbahnhof runter. Und mit Michael Ballack drauf. Und da habe ich Scheiße ist die Idee gar nicht. Und wenn du mit den Leuten richtig auf den Sack gehen willst, dann mietest du dir einfach mal so eine Fläche und hängst einfach mal dein Gesicht dran.
Na, du hast schon groß gehangen, ne? Vor die vorletzte Kitchen-Staffel da, die Astronautengeschichte.
Beide.
Mein lieber Herr Gesangverein, dann laufe ich durch meinen Ottensen und da sehe ich dich, aber.
Ottensen?
Ja.
In Köln. Ein Parkhaus.
In Ottensen war es auch.
In Köln, ein ganzes Parkhaus war damit abgehängt. Das war riesig. Das war ach so. 30 mal 40 Meter.
Ja,
oder so.
Das hast du schon mal erzählt.
Unfassbar.
Aber du sagtest ja, geht es so ein bisschen um Pampern, wenn derjenige in die Stadt kommt, und abliefern muss und dann so, ui.
Aber generell nochmal so diese, der Joko, was redet denn der? Wenn der Langeweile hat, dann redet er ein Bullshit zusammen. Das ist unfassbar. Ja,
der macht Urlaub im Stangelwirt.
Hat er, ne? Mhm. Hat er und hat gepostet, ne? Kriegt er Prozente?
Ich kann es dir nicht sagen. Welcher Promi kriegt im Stangelwirt keine Prozente?
Ich war noch nicht da, aber ich wollte jetzt unbedingt mal hin.
Das soll sehr gut sein.
Ich war eine Zeit lang beleidigt. Ich habe den Juniorchef irgendwann mal bei einer Veranstaltung in der Bollerei kennenlernen dürfen und habe ihn bepöbelt dafür, dass ich halt immer meine Gala mit meiner Tränenflüssigkeit aufweiche, wenn ich denn alljährlich immer die schönen Fotos der Schönen und Reichen dieser Welt und Prominenten dieser Welt beim Weißwurst-Festival sehe und ich noch nie eine Einladung hatte. Und ich muss das irgendwie so...
War das bei der Internorge?
Ja.
Ja, da habe ich ihn nämlich auch kennengelernt und er wollte sich auch bei mir melden, auch hier wegen Podcast, hat sich auch nie gemeldet.
Ja, aber super, aber wirklich, vielleicht und das war dem so, unangenehm, also wirklich, da war wirklich so peinlich, nein, das überhaupt nicht und ich habe das wohl sehr ernst vorgetragen. Und wir haben vor kurzem erst telefoniert, auch im Rahmen der Krise, dass wir uns ein bisschen ausgetauscht haben darüber, wie in Österreich so die Maßnahmen wirken, gezogen werden, wie was deren Vision so für die Zukunft sind. Und ich habe eigentlich vor, in diesem Sommer dort auch mal eine Woche Urlaub zu machen, ja.
Heute ist
aber eben nicht im Rahmen von, sondern einfach nur so...
Als Privatier.
Als Privatperson.
Als Privatperson.
Als Privatperson.
Apropos Privatperson.
Ja.
Wir sprachen ja neulich darüber, dass du auch Keynote-Speaker eventuell überlegst. Ja, als Keynote-Speaker.
Ich habe den Kommentar bei Instagram gesehen. Du hast aufgefordert.
Was du aber nicht gesehen hast.
Es kam kein einziger Kommentar.
Es kamen aber Angebote per E-Mail.
Ernsthaft? Ja.
Ach was? Und es ist wirklich nicht zu glauben. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen keine Preise nennen.
Ja, ja.
Aber da gab es zum Beispiel eine E-Mail, Tim. Mhm. Da würdest du für 30 Minuten einen guten vierstelligen Betrag bekommen. In Hamburg auch noch. Eine Keynote zu halten. Für einen Versicherer.
Und Versicherung habe ich gerade Schwierigkeiten mit. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Wenn ich so ein bisschen mal die Wirkung der Versicherung auf die allgemeine Bevölkerung und die betroffenen Menschen, wenn ich die mal verbalisieren dürfte, dann wäre man erschreckt. Also was für einen schlechten Ruf Versicherungen teilweise haben.
War das jemals anders?
Ich bin ja jemand, ich habe noch nie meine Haftpflicht beansprucht. So, weil ich habe immer, wenn ich was kaputt gemacht habe, habe ich selber bezahlt. Weil ich dachte, was so irgendwie so, ich denke, ja, muss ja vielleicht auch nicht sein. Und wenn mal das ganz Große kommt und sie sind schon Aale, ne? Also wenn es mal um Schadensfall geht, dann sind die schon.
Weißt du, meine Erfahrung mit Versicherung ist immer, ich rufe an, wenn mal was ist, und dann sagt mir mein Versicherungsmakler immer das Gleiche. Ja, ja, klar. Hätten wir gezahlt, wenn du damals den einen Haken noch gesetzt hättest.
Ah ja, aber das
immer.
Aber das meine ich, das ist ja. So, ja, mein Gott, du seid doch transparent. Ja. Also das ist doch, inzwischen haben wir doch jeden, also die meisten von uns sind im Rechtsschutz. Macht doch alles keinen Sinn, da immer nur rumzustreiten irgendwie so. Und ich glaube auch, dass die Leute da eine größere Wertschätzung vor. Natürlich gibt es schwarze Schafe, die es ausnutzen, auch viele. Finde ich auch überhaupt
hier
nicht.
Corona, gutes
auch
Beispiel.
Überhaupt nicht in Ordnung. Aber ja, mal gucken, warum nicht?
Heute ist der 30. Juni und.
Vielleicht fünfstellig.
Okay.
Ich habe mal gehört, ich glaube, Richard Branson. Ich habe ja erzählt, dass ich das.
Hast du drüber gesprochen, ja.
Ich glaube, der hat 160.000 Euro gekriegt. Ja,
ja. Der hat auch Flugzeuge. Heute ist der 30. Juni und heute gab es neue Lockerungen. Ab sofort dürfen 10 Menschen aus 10 verschiedenen Haushalten zusammen sein. Das bedeutet
in Hamburg?
Ja.
Ist es durch?
Seit heute.
Oh, sensationell. Weil ich habe noch versucht, mich schlau zu machen. Sensationell.
Ja, dafür ist mich doch.
Das ist der nächste große Schritt, den man, glaube ich, auch im Rahmen von gesellschaftsverantwortlichen Lockerungen herstellen musste, um auch endlich diese Grauzone aufzulösen.
Veranstaltungen bis zu 1.000 Personen sind erlaubt.
Draußen.
Dann drinnen bis 100 Personen, sobald Alkohol ausgeschenkt wird, 50. Also es passiert was.
Ja, ich glaube, bei den Veranstaltungen, das ist noch ein bisschen so, ja, okay, da wird noch ein bisschen Lotterie gespielt im Sinne von, worauf berufen sich die Zahlen, aber die Lockerung, die Haushalte aufzulösen, das war so wichtig, denn wir haben so ein Glück gehabt, ob des guten Wetters gerade, dass die Menschen generell gewillt waren, eine gewissen Einschränkung sich zu unterwerfen, aber wir haben es natürlich in Straßen wie der Wohlwillstraße hier in Hamburg oder in den Kornern der Schanze Eppendorf gesehen, eigentlich hat sich doch schon kaum einer dran gehalten.
Nee,
wir hatten einen sehr unangenehmen Moment, wir haben Gäste einmal darauf hingewiesen.
Hier ist gute Botschaft.
Gute Botschaft. Und haben gesagt, wir verstehen es. Aber könnten wir sie bitte an getrennte Tische setzen? Mhm. Und sind ziemlich unangenehm angegangen worden. Also so, jetzt habt ihr mal nicht so, irgendwie, jetzt seid doch nicht so ein Spieß. Aber nochmal, es ist nicht die Frage meiner persönlichen Einstellung. Es ist die Frage einer gesellschaftlichen Verantwortung, die man da halten musste. Und deshalb bin ich froh, dass das jetzt auch vorbei ist, weil das hat es hat die Gastronomie getrennt und es hat Gastronomien, die vernünftig arbeiten wollten, in ihren Entscheidungen hart ans Limit geführt. Also auch wir waren am Überlegen, wollen wir es tolerieren? Wollen wir es ignorieren? Wie wollen wir damit weiter umgehen? Denn wenn du jetzt in der Phase der Öffnung der große Spielverderber bist, das zahlt ein auf das Konto später. Soll heißen, dann versaust du es auch für die. Ich habe gerade eine eigene Erfahrung gemacht. Ich war in einem Hotel und hatte mich ein wenig über die Lieblosigkeit der Innendekoration gewundert im Hotelzimmer. Mhm. Und dachte so, oh, für den Preis, und da können aber ein bisschen schicker sein. Und dann fiel mir ein Scheiß, das ist ja Corona.
Ach so.
Ja. Das ist ja Hygiene. Also das heißt, da sind mit Absicht bestimmte Elemente raus. So. Jetzt könnte man das vielleicht durch ein Foto oder irgendwie so hier stünde normalerweise eine Vase.
Ja, ja.
Hier stünde normalerweise eigentlich ein Ding. Damit man wirklich diesen, weil du kannst mir das ja nicht. Also,
ja, stimmt total, du hast völlig recht.
Weil ich war erst so und dachte, ja, aber wo ist denn hier die Gemütlichkeit?
Und hast du dann gefragt oder bist du selbst
draufgekommen? Nein, ich bin ja selber draufgekommen. Das ist ja genau das, wovor ich immer Angst hatte, dass wenn die Gastronomie wieder aufmacht, dass die Gastronomen dafür bestraft werden, dass die Läden atmosphärisch nicht so sind wie vor Corona, was natürlich mit der verminderten Personenzahl zu tun hat, wenn man sich dran hält. Und das ist Gott sei Dank durch das Wetter aufgelöst worden. Aber toll, 10 Personen.
Ja.
Ganz ehrlich, jetzt kannst du auch 20 machen. Also jetzt kannst du auch 10.
Ja, mal eins nach dem anderen, ne?
Aber ich wollte es nur einfach sagen, weil die Welt hat sich jetzt weiterentwickelt. Die Einschränkungen im allgemeinen öffentlichen Leben ließen sich kaum noch kommunizieren. Und
ja, das stimmt.
Es gab kaum noch irgendein. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. aber es haben sich eh alle dagegen bewegt. So. Und dann hättest du jetzt wirklich mal den Giuliani spielen müssen und hättest mal rigoros wirklich... Aber was, ja. Da wären Straßenkriege ausgebrochen.
Definitiv. Und wir haben ja noch die angezogenste Handbremse von allen. Tim, wir haben heute einen Gast.
Ja, den habe ich schon gesehen.
Hast du?
Habe ich schon gesehen.
Wirklich?
Ja,
der war süß. Ich habe so viele schöne Sachen zum Raten.
Ich kann es dir nur sagen, ich habe ihn gesehen. Ich bin ja gerade, ich bin 5 Minuten zu spät und bin aufs Gelände gefahren.
Ja.
Und es gibt 2 Eingänge hier in diese Podcast-Studios. Das Corona-Studio, wie ich es immer genannt habe, hat den Eingang zur Straße raus und das OMR-Studio hat den Eingang zum Innenhof.
So.
Und natürlich bin ich über die Straße auf den Innenhof gefahren und dort stand jemand, der diesen Podcast betreut und ich wollte wissen, sind wir jetzt hier und wir hier?
Ja.
Und dann machte sie schon ein aufgerichtetes Zeichen, so nee, um die Ecke. Und daneben stand der Gast und hat fröhlich gewunken wie der Teletubby.
Vielleicht war der hier bei einem anderen Podcast. Weil der müsste theoretisch ja sich verstecken. Er weiß ja, dass du nicht weißt, dass er kommt.
Ja, aber kennst du das nicht, wenn du
Übersprungshandlung
hast?
Okay.
Und so,
hallo! Okay, aber jetzt ohne dass wir den Namen nennen,
nein,
dann frage ich dich erstmal was.
Ja, freue mich. Ich freue mich.
Aber wunderst du dich nicht, wenn es der ist,
nein,
von dem du glaubst, dass das ist?
Nein. Nein.
Nee?
Nein. Es sind Wiederholungstäter.
Ah, genau, darauf will ich hinaus.
Ja.
Also wir haben heute tatsächlich das erste Mal einen Gast hier, der zum zweiten Mal kommt. Und zwar nicht, weil mir die Gäste ausgehen, sondern weil der Wunsch nach ihm von unseren Hörern nie abgerissen hat.
Richtig.
Einer der beliebtesten Podcast-Folgen, die wir hatten.
Ich würde sagen, mit Monika Fuchs, rein menschlich und in der Zwischenebene sozusagen die bemerkenswerteste Folge.
Ja, finde ich auch.
Und auch eine der überraschendsten.
Wollen wir für die Fites Wer bin ich spielen? Er hat 9 Jahre lang Klavierunterricht gehabt, im Kirchenchor gesungen und an Weihnachten die Kirche in der Orgel gespielt.
Nicht wegen der Kirche, aber der hätte so aufs Maul von mir bekommen.
Ja?
Aber nicht wegen der Kirche, aber nur so.
Obwohl er ein Studium an einer Universität in New York absolvierte, obwohl er Marathon gelaufen ist und, das ist eure Gemeinsamkeit, 4 bis 5 Mal die Woche gemütlich für seine Fitness um die Alster joggt.
Ja.
Er hat ähnlich
Den fandst du witzig, ne?
Ja, den fand ich sehr witzig.
Den fandst du richtig witzig.
Er hat ähnlich wie du einen eigenen Instagram-Account, den er aber nur nutzt, um auf den anderen Seiten zu stöbern.
Ja, das geht mir aber auch so.
Also, sag ich doch, wie du.
Ja, stimmt.
Stöbern ist ein schönes Wort.
Sehr schönes Wort.
Er hat in seinem Arbeitszimmer asiatische Dekorationselemente, wie zum Beispiel ein Buddha, als Erinnerung an die vorherigen beruflichen Erfahrungen. Hast du was? Hast du ein Arbeitszimmer zu Hause?
Zu Hause?
Ja, ein Arbeitszimmer.
Warum sollte ich denn zu Hause arbeiten, Digga? Ich bin 14, 15, 16 Stunden unterwegs. Zu Hause.
Aber wo stellst du denn so Sachen ab, die du von irgendwo... Ach, du hast schon mal erzählt, du bringst nichts mit, ne?
Ich bring nichts mit.
Bringst nichts mit.
Also ich muss jetzt auch gleich aussortieren. Wir bauen ja gerade die Wollerei um und da gibt es natürlich die eine oder andere Devotionalie, die ich entweder geschenkt gekriegt habe und ich mache es wahrscheinlich ein bisschen so wie... Ich glaube, die Kanzlerin macht das auch so. Da wird es einmal im Jahr gibt es eine Auktion.
Ah,
so, und da kann man ja so die diplomatischen Gastgeschenke, kann man sozusagen ersteigen. Ich weiß nicht, ob es einmal im Jahr ist oder alle 5 Jahre.
Und dann für einen guten Zweck.
Und dann wird es für einen guten Zweck eingesetzt. Und ich sortiere aus.
Könnten wir bei der Weihnachtsleserei machen.
Oh, sehr schön. Dann musst du es aber nach Hause nehmen. Weil wir wollen aufräumen.
Ja, das können wir doch machen.
So. Und das ist ja kein Scheiß. Aber irgendwann ist es zu viel. So.
Ja, das stimmt.
Ich praktiziere eine bestimmte Form der Ordnungshaltung. Die sieht man nicht, aber sie ist da. Was ich ein Jahr lang nicht angefasst habe, kann weg.
Oh Gott, ich hoffe, dass wir uns bald wieder die Hand geben können. man sagt...
Wir haben neulich einen schönen Film gesehen, Catch Me oder Catch, irgendwie so ein Fangfilm, wo sich so Freunde immer wieder treffen und die müssen sich gegenseitig fangen.
Ja. Fertig? Ende der Geschichte?
Es wird
hört sich nie so spannend
wird, an. Nee, wird auch keine Geschichte.
Aber es gibt eine Serie.
Hat Joko wirklich gesagt?
Ja.
Dass der HSV scheiße spielt seitdem.
Nee, er hat gesagt, er möchte jetzt ja nichts sagen, aber eventuell könnte das eine mit dem anderen zusammenhängen.
Ja.
Kannst du dir anhören, ich schicke dir nachher einen Link. Man sagt über unseren Gast, er lebt vor, was unsere Branche so einzigartig macht. Die persönliche Gastfreundschaft und ein Führungsstil, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Mhm.
Er liebt es am Wochenende mit seiner 78er Kreidler Florett zu touren oder mit seinem Segelboot einen kleinen Turn auf der Ostsee zu machen. Er genießt gutes Essen, hat eine besondere Vorliebe für guten Wein. Den haben wir ihm heute hier auch einen weißen Burgunder.
Mhm.
Seine konsequente Vision ist, Tradition mit einer zeitgemäßen Form des Genießens und Wohlfühlens zu verbinden. Du kannst auch einfach unterbrechen und sagen, wer es ist, wenn ich aufhören soll.
Ich frage, ob du noch was Spannendes erzählst.
Jetzt kommt was Spannendes. Er hat in seiner Lehre jede Abteilung durchlaufen, bis auf die Wäscherei und die Floristik. Das war den Hotelfachfrauen vorbehalten. Meinst du, das ist heute auch noch so?
Wäre schade drum.
Ja, kann man ja heute wahrscheinlich auch nicht mehr so sagen. Müssen wir mal fragen.
Ich finde, dass der moderne Mann und die moderne Frau eigentlich so, was die allgemeinen Tätigkeiten angeht, schon sehr gleich
gezogen. Ich kaufe mit Sauce immer Blumen.
Gleichgezogen sein sollten und auch in vielen Bereichen gleichgezogen sind. Und dann gibt es natürlich nochmal individuelle Spezifikationen, die sich aber nicht auf die Trageweise des Geschlechtsorgans betrifft. Also,
das hast du sehr schön gesagt.
Weißt du, was meinst? Also, ja, ich meine? Also, ist egal, ob es Mann oder Frau ist.
Ja.
Es gibt Männer, die können Dinge besser als irgendwelche Frauen. Und es gibt Frauen, die Dinge besser können als irgendwelche Männer. Stimmt. Das ist kein Mann-Frau-Ding mehr.
Das stimmt.
Das ist so, das nervt mich massiv.
Das stimmt. Also, Tim, einen kriegen wir noch. Das ist nämlich schön. Eine ehemalige Mitarbeiterin sagte über ihn, der beste Chef, den ich je hatte. Er bringt Menschen persönlich weiter. Er ist Vorantreiber und Innovation heißt sein Schiff. Er ist unaufhörlich auf der Suche nach neuen Wegen und er schafft es, immer alle im Team an Bord zu holen. Wollen wir ihn reinholen?
Das klingt ein bisschen nach mir oder so. Sowas würde ich gerne haben, dass das mal irgendwann mal jemand über mich sagt. Das ist eins der schönsten Komplimente, was eine ehemalige Mitarbeiterin.
Das ist eine ehemalige Mitarbeiterin, wenn ich mich.
Also, wer sowas sagt, ohne dass der Name in irgendeinem Kontext steht oder jetzt gerade eine Dankesrede in irgendeiner Art von öffentlicher Veranstaltung, ist das so ziemlich das Geilste, was ich jemals über einen Menschen gehört habe innerhalb einer beruflichen Beziehung. Ich glaube, mehr geht nicht. Ja, lass ihn rein, den Ingo Peters.
Ja,
Ingo
C. Peters. Das zweite Mal bei Fiete Gastro. Herzlich willkommen. Ingo C. Peters.
Oder wie ich ihn nenne, das Winkelmännchen.
Jetzt geniert er sich, weil er schon gesehen hat.
Hast du fröhlich gewunken?
Tatsächlich. Willst du die Hand geben oder machst du doch nicht? Ist doch. Corona, ne?
Ja. Na, ich gucke mal, was der andere so ein bisschen macht.
Hallo Ingo.
Was zu vielen seltsamen Situationen. Also ich gebe inzwischen wieder die Hand. Aber ich desinfiziere und gerade wenn es mir nahestehende Menschen sind, in der Allgemeinheit bin ich immer noch Social Distancing. Also ich vermeide wirklich ganz klar Kontakte, Menschenansammlungen, die nicht unbedingt notwendig sind. Und da bin ich sehr, sehr klar geworden. Allerdings lockere ich mich auch im internen Bereich wieder. So, ich versuche, es gibt noch so ein bisschen eine Altersstruktur, also jetzt normalerweise du Risikogruppe, da würde ich versuchen, mich nicht aufzudrängen, aber du bist ja freiwillig hier reingekommen, deshalb herzlich willkommen, Ingo C. Peters.
Ja, herzlich willkommen.
Toll.
Take a seat.
Ach, und das ist ja immer geil. Also eins muss man euch Hotelleuten ja lassen, ne? Wenn die Hotelleute kommen, dann wird aufgefahren. So, da wird nichts dem Zufall überlassen.
Ja. Warum erzählst du das?
Weil wir letzte
was hast du da vor dir?
Ich habe eine wunderbare Jute natürlich, nachhaltig aus Kokosbast produzierte Einkaufstasche aus dem Hotel 4 Jahreszeiten. Liebevoll dekoriert mit einem goldschwarzen Schleifchen.
Und der Duft, den er gleich mit reinbringt hier, ne? Das ist bestimmt so einvaporisiert.
Das hier?
Ja.
Ja, wenn das nass wird, dann stinkt das wie Köter.
Meinst du?
Ja, das weiß ich. Aber ich sehe schon Flaschenhälse, ich habe es klimpern hören. Und alleine, wenn du eine Tasche öffnest und die bewegt sich keinen Millimeter, dann weißt du, dass sie gut... Das macht mich übrigens eine Sache, die mich bei Filmen wahnsinnig macht. Wirklich wahnsinnig. Wenn es Reiseszenen gibt, wo Menschen am Flughafen stehen, aus der Bahn rauskommen und ganz offensichtlich ist in diesem Koffer nichts drin.
Ist wie mit den Bechern, wo Kaffee drin sein soll. Warum kann man nicht wenigstens Wasser rein? Man sieht sofort, es ist leer.
Ja.
Bin ich voll bei dir.
Und bei diesen Koffern, wenn die das dann so mit einer Hand und natürlich, oh ja, ich muss noch unterstützen und denkst, ja, Alter, wen willst du verarschen? Oder wo, du kannst Gewicht nicht spielen. Also dann bist du in Pantomime. Ja. So, aber und dann siehst du, wenn dann schwingt der zu leicht in der Hand hin und her. Also, ja, jeder, der mal einen Koffer getragen hat und ich muss ihn gerade tragen, weil bei uns der Fahrstuhl sehr unglücklich kaputt ist, weiß, was das für Anstrengungen sind und wenn es nur so ein kleiner Kack-Rollator ist, also hier diese Handtaschendinger, wie heißen die da?
Trolli,
danke, ja. Sowas.
Wobei, Ingo, bei euch im Hotel für Jahreszeiten darf aktuell nur einer im Fahrstuhl fahren, richtig?
Das ist richtig. Aber erstmal herzlichen Dank, dass ich das zweite Mal dabei sein darf.
Ja,
freue mich sehr.
Geschenke.
Und das war tatsächlich eine Übersprungshandlung, als Tim vorbeifuhr. Das Gehirn denkt nicht mit, ne? Also, du sagst so, oh Scheiße, was hast du jetzt gemacht?
Hallo, hallo.
Aber ich finde es schön, dass Tim es zumindest dann direkt gesagt hat hier und wir hier niemandem was vorspielen.
Wir haben uns ja eigentlich ein wenig verabredet. Wir haben uns letzte Woche zusammengesessen und haben geguckt, wie können wir dem Podcast ein bisschen mehr Struktur geben, weil ich in meiner Wahrnehmung die letzten 3, 4 doch ein bisschen fahrig war und mich ein wenig dem Konstrukt oder überhaupt einem Konstrukt entzogen habe, was, glaube ich, manchmal lustig sein kann, aber irgendwann auch ermüdend wird, weil du nicht mehr dem Gespräch richtig folgen kannst. Und ich habe darum gebeten, in Zukunft, wenn der Gast den Raum betritt, dass erstmal Sebastian spricht und ich nicht sofort anfange zu plaudern.
Stimmt.
Allerdings an der Stelle muss ich eine andere Geschichte erzählen von einem weiteren Herrn.
Das klappt ja schon wieder richtig gut.
Muss ich an der Stelle. Genauso, ich bin eben gerade, ich habe es erzählt, ich bin an der Straße vorbeigefahren und da stand ja die junge Dame und daneben stand eben der Überraschungsgast, ich habe deinen Namen nicht erwähnt und der hat ganz aufgeregt gewunken wie Teletubby. So, hallo, und dann wusste ich halt, wer es ist und habe mich da schon sehr, sehr gefreut. Es gab, ich glaube, ich bin 40 geworden und man hat mir zu Ehren ein Überraschungsfeuerwerk organisiert. Und ich habe meinen 40. Geburtstag, ich glaube, es war der 40. Ich habe ihn in der Bullerei zelebriert und hatte viele Leute eingeladen. Und es war Musik und Bands und Alkohol und ich hatte Essen organisiert und bin wie ein anständiger Gastgeber, bevor die Gäste kamen, nochmal so durch die Bullerei gelaufen. Und bin dann auf eine mir gesichtsfremde Person gestoßen, draußen an der im Innenhof der Bullerei. Und dieser Mann stellte sich so sprunghaft vor, hallo, ich bin Manni, ich mache das Überraschungsfeuerwerk. Und ich so, Manni, ich bin Tim und für mich ist das Feuerwerk. Und er so, scheiße. Ich habe das eiskalt durchgespielt, bis zu dem Moment, wo dann das Überraschungsfeuerwerk ankam. Und dann gab es die Situation, wo Menschen so, Tim, ich habe da was mal draußen, kannst du mal kurz kommen, wir haben da ein Problem. Und ja, ich sage, ja, ich komme gleich. Und habe die richtig gequält. Ich habe die richtig so, ja, kannst du mal kurz mit rauskommen. Also die mussten sich richtig anstrengen, mich sozusagen rauszulotsen. Schlussendlich haben sie es dann auch geschafft. Und es war ein bombastisches Feuerwerk. So, und jetzt schweige ich. Hallo Ingo C. Peters.
Hallo Tim.
Ja, schön, dass du hier bist. Ich lese unseren Gästen, die unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal vor, wen wir eigentlich haben. Ingo C. Peters ist es gewohnt, die Nummer 1 am Platze zu sein. Der General Manager des Viermont Hotel für Jahreszeiten Hamburg und Regional Vice President Viermont Hotels and Resorts kennt als Arbeitsstätten nur die besten Häuser der Welt. Daher ist es nur logisch, dass er der Erste sein muss, der zum zweiten Mal bei Fiete vorbeischaut. Oder um es im Hotellerie-Jargon zu sagen, Ingo C. Peters ist unser erster Stammgast. Bei uns Stammgast in seiner Weltinstitution. Der Braunschweiger ist einer, der sowohl Sonderwünsche von Super-VIPs erfüllt, als auch einer, der die Tischdecke im Hotel im Vorbeigehen auf Kante zieht. Einer, dessen dritter Vorname Flexibilität und der vierte Diskretion sein müsste. Der saudische König möchte seine Morgenmilch lieber von seinen eigenen Kamelen. Peters lässt die Wüstenschiffe einfach einfliegen. Ein Gast hat eine Suite verwüstet. Ingo C. Peters fragt, was für ein Gast, was für eine Suite. Der Berufsstratege ist Gastgeber aus Leidenschaft und überraschen kann ihn so schnell gar nichts mehr. Es sei denn, Arnold Schwarzenegger kommt in die Lobby gelaufen, da lässt er schon mal Thomas Gottschalk kurz sitzen und sagt dem Ex-Gouverneur aus Kalifornien persönlich, wie gut er ihn findet. Gar nicht gut findet es der Hoteldirektor, der einst als Page im Hotel für Jahreszeiten anfing, übrigens, wenn die Gäste seinen Angestellten nicht auf Augenhöhe begegnen. Sollte es gar zu Respektlosigkeiten seinem Personal gegenüber kommen, kann es sogar schon mal ein Hausverbot geben. Bei uns ist Herr Peters meilenweit weg von einer schwarzen Liste. Das Gegenteil ist der Fall und deshalb erneut aufs Allerherzlichste. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Ingo C. Peters.
So. Sehr gerne.
So. Und jetzt begrüßen wir uns bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr
macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Gut durch Corona gekommen, Ingo?
Ja, alle gesund. Und das ist das Allerwichtigste.
Hotel?
Steht noch.
Aber ihr habt richtig renoviert, sozusagen.
Ja, man muss sich vorstellen, das Hotel ist fast 125 Jahre alt und hat in der sehr bewegten Geschichte ist es noch nie geschlossen gewesen. Mhm. Es hat 2 Weltkriege überstanden. Wir waren kurzzeitig von den Engländern mal besetzt, aber es war nie geschlossen. Und jetzt auf einmal am 20. März die Tür abzuschließen und sagen, wir haben jetzt keine Gäste mehr. Das war schon, weiß ich nicht, ein ganz komisches Gefühl. Aber wir haben die Zeit genutzt und man kann sich jetzt nicht vorstellen, es ist ein Geisterschloss, so wie bei Shining mit Nicholson, der alte Film. Nein, wir haben erstmal Folgendes gemacht. Alle Mitarbeiter habe ich weiter ganz normal bezahlt. Wir haben geguckt, wer...
Ja, durchgängig, ne?
Bitte?
Durchgängig, ne?
Nee, also jetzt erstmal haben wir die bezahlt bis Ende April, also 6 Wochen. Mhm. Und dann haben wir ganz klar Resturlaub abgebaut. Sachen, die du sonst über kommst du nie dazu. Überstunden, Guttage. Ja, wir zahlen Überstunden. Oder ja, nein, weißt du, was das Interessante ist? Wirklich, wir zahlen Überstunden quartalsmäßig aus. Und das Witzige ist, viele Leute möchten die Überstunden nicht bezahlt haben. Sie wollen sie in Freizeit haben. Ja. Und wenn ich keine Leute habe, kann ich das nicht geben. Und jetzt habe ich das erste Mal die Chance gehabt, so Freunde, jetzt könnt ihr eure Überstunden abbummeln. Und wir haben den halben Jahresurlaub, den halben wohlgemerkt, für 2020 genommen, weil ich finde es unfair zu sagen, du musst den ganzen Jahresurlaub jetzt nehmen, weil dann hast du für die zweite Hälfte gar nichts mehr und kannst ja auch nirgendwo direkt so großartig jetzt hinfahren. Dann haben wir die Hälfte. Damit sind wir bis Ende April durchgekommen. Das heißt also, viele Leute, die nicht so viel hatten, haben ja natürlich dann waren im Hotel da und wir haben Gewinner, wir haben poliert, wir haben gestrichen, wir haben die Zeit genutzt. Also jeder Lagerraum wurde komplett ausgeräumt. Ich habe 2 neue Kercher gekauft, wir haben da Hochdruck gereinigt, alles wieder rein, alle Aktenordner wurden neu beschriftet und wie Tim sagt, alles, was so ein Jahr nicht angefasst ist oder länger, geht raus. Wir haben es aber so gemacht, nicht einen großen Container bestellt, sondern die Azubis sind dann mit dem und unserem Bulli immer zum Wertstoff Laden gefahren, um das ganze Zeugs abzugeben. Und
oder das Hotel, stöbern gewesen.
Das Hotel ist in einem Top-Zustand. Also wir haben die Innenhöfe noch gemalt, weil das so eine Sache ist, die steht irgendwann an. Aber das Problem ist nicht mal, dass es so teuer ist, die Arbeiten durchzuführen. Aber das Geschäft, was du verlierst, du musst dir einrüsten und einplanen. Mhm. Und dann kannst du kein Zimmer verkaufen. Und wir haben so gut wie, also normalerweise sind wir eigentlich fast immer ausgebucht, 2 Monate, wo es ein bisschen ruhiger ist, ist normalerweise Januar, Februar. Da kann ich keine Außenarbeit machen, weil es so kalt ist. Also haben wir das genutzt und als wir dann wieder eröffnet haben, nach genau 8 Wochen, und das übrigens ist ja auch eine interessante Geschichte, dass wir hier in Hamburg einen Senat haben und einen Bürgermeister, der an einem Mittwoch sagt, an der Pressekonferenz, ab morgen haben alle Restaurants und Hotels wieder auf.
16 Stunden.
Haben auf, nicht können, aber haben auf. Ja, so. Also das wirtschaftliche Verständnis, was bedeutet es denn, so einen Laden wieder aufzumachen? Du musst einkaufen, also das dauert ja ein paar Tage. Du kannst ja nicht von einem auf den anderen Tag wieder aufmachen. Und wir haben dann so schnell wir konnten aufgemacht und waren am 18. Mai wieder am Start und hatten dann, wie gesagt, ab 1. Mai Kurzarbeit eingeläutet, die dann aber eigentlich nur 2 Wochen gedauert hat. Wir haben immer noch ein paar Abteilungen auf Kurzarbeit. Aber das Tolle dabei ist, dass unser Eigentümer, Herr Dohle, so sozial eingestellt ist, dass er gesagt hat, Herr Peters, ist ganz klar, dass wir 100% aufstocken. Von den Gehältern in der Gastronomie, Hotellerie kann keiner leben. Und die Leute haben auch keine großen Rücklagen. Und wenn du 60% kriegst oder 67% von deinem Netto, wenn du verheiratet bist, ob du nun 1 Kind hast oder 10 Kinder hast, dann kannst du deine Miete nicht zahlen und dann ist es schwierig, Essen auf den Tisch zu stellen. Das ist natürlich eine tolle Leistung. Und er sagt, Herr Peters, die haben für mich hier die letzten Jahre einen super Job gemacht. Wir waren super erfolgreich. Ich habe hier viel Geld verdient. Und das ist das Mindeste, was ich machen kann, dass die zumindest ihren Nettolohn weiter behalten. Tipp hast du natürlich nicht, den kannst du natürlich nicht auch noch zahlen, aber zumindest war das fand ich eine tolle Geste und das motiviert natürlich die Leute.
Vor allem hätte man das in der Form natürlich auch nicht erwartet, ne? Ist ein Grand Hotel. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
300.
300 Mitarbeiter, jetzt kennt Herr Dohle bestimmt einige und er kennt auch einige, aber er hat jetzt bestimmt nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter eine Beziehung und dann trotzdem noch so geehrt, und nochmal, er ist der Eigentümer des Hotels für Jahreszeiten. Ne? Der mietet das nicht, dem gehört das.
Ja? Genau so ist es.
Und das ist erste Reihe Alster. Also jetzt lass mich mal, ich bin jetzt kein Immobilienfachmann, aber ich denke schon, dass das Häuschen 2-3 Millionen kostet. Also
das Ingo hatte ja im ersten Podcast erzählt, was es damals gekostet hat. Ne?
Aber ich will ja nur sagen, und das ist auch zu uns schnell durchgedrungen, irgendwie so eben so eine kaufmännische Ehrhaltung hatte und gesagt hat, ich ziehe das durch. Da stellen wir uns gar nicht die Frage. Der hätte auch sagen können, ja, jetzt sind aber die Zahlen am Ende des Jahres und es gab ja Angebote, auf die er hätte zurückgreifen können. Und da wirklich in dieser Art und Weise so zu reagieren, Also da muss man auch echt mal den Hut vorziehen.
Oder ist das ein Hamburger Ding?
Ich hoffe immer, dass es ein Hamburger Ding ist, weil deshalb wohnt man so gerne in dieser Stadt. Und wir haben ja so diesen hanseatischen Handschlag, diesen so einen Pferdehandel. Wort ist Wort. Wort ist mehr wert als jedes Stück Papier auf dieser Welt. Und wenn es dann eben, und wir haben viele gute Leute, wir haben den alten Darboven hier. Wir haben
das
den,
ist der ehrbare Kaufmann.
Wir haben, den alten, Kaufmann Otto, wir haben den alten Otto hier. Wir haben, es gibt auch bei den alten Rädern ein paar ganz gute Hunde dabei. Und wir haben eben auch das Hotel Vier Jahreszeiten, was und auch nochmal, das ist schon so alles Visitenkarten für unsere Stadt. Und ich finde das irgendwie auch ganz cool, dass du selbst, wenn du dann so eine vermeintliche Schanzengöre wie ich bin, man kann hier versuchen, ein aufrechter Kaufmann zu sein. Ja. Man kann damit in Hamburg überleben. Ja, und da, das wüsste ich nicht, ob das in jeder Stadt machbar ist. Also da, ich habe das, genau, ich würde im ich würde mir zum Beispiel nicht trauen, ein Restaurant in London aufzumachen. Da hätte ich Angst. Da hätte ich Angst, dass ich gefressen werde von der Finanzwelt. Ich würde New York lustigerweise nicht, weil ich halte New York für versauter, aber für ehrlicher. Also für härtere Bandagen, aber direkteres Geschäftsgebären irgendwie. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich Hamburg schon irgendwie ganz, ich mag solche Dinge. So, man hält sich irgendwie an sein Wort. Das Wort zählt irgendwo noch was. So. Es mag ein bisschen romantisch sein, aber mein Eindruck ist, dass es so ist.
Tim, wir haben einen weißen Burgunder für unseren Gast mitgebracht, weil ich mir sagen Lars. Genau, Larsson, dass Ingo sehr gerne weißen Burgunder trinkt. Mhm. Dazu, es ist zum Dreisacker, kein Holz.
Wie darf ich was mit dich mal kurz kombinieren? Ja,
bitte.
Ich trinke gerne weißen Burgunder.
Ja,
es gibt weißen und roten Burgunder. Du hast mir einen Weißburgunder besorgt. Von 30 Acker. Ein weißer Burgunder.
Wie dumm kann man sein, ey.
Ich könnte jetzt.
Ich hätte jetzt ganz ehrlich gesagt, ich bin auch so. Oh, stimmt, ja.
Ich habe die E-Mail weitergeleitet.
Dass ich den Wein nicht besorgt habe.
Ich habe die E-Mail weitergeleitet.
Oh, wie kann man nur so dumm sein,
Sebastian? Ich habe die E-Mail weitergeleitet. Ich dachte nämlich vielleicht, dass das Rechtschreibefehler war. Ja, weißen
du wolltest wieder Boxer. Du hättest einen Pouilly de Montrachet besorgen können. Ein Meursault hättest du besorgen können. Ein Pouilly Fissé, sowas in der Art.
Also das, Jo, mach bitte jetzt ein paar Haken an die Zeit, weil das kann ich mir merken. Er ist unser erster Stammgast jetzt. Das heißt, er kommt ja wieder.
Und
dann
ist die Minibar richtig gefüllt.
Ist der weißen Burgunder da?
Nein.
Nee,
ist der ein weißer Burgunder.
Ein weißer Burgunder. Es gibt weiße und rote Burgunder. Ja. Es gibt auch weiße Bordeaux und rote Bordeaux.
Ja.
Kein weißen Burgunder, sondern ein weißer Burgunder.
Sonst ist es Weißburgunder.
Ja, okay.
Aber das weiß man doch.
Jedenfalls, den wir hier trinken, der hat kein Holz gesehen, weil er ist im Edelstahltank ausgebaut worden, hat eine schöne, feine Säure, ist ein feiner, leichter Wein mit Noten von Steinobst, wie zum Beispiel Pfirsichen.
Genau. Und jetzt kann ich was dazu sagen.
Ja.
Das Weingut 30 Acker ist ein super Weingut, weil 30 Acker produziert unseren Hauswein, eine Cuvée von 30 Acker, die es nur fürs Vierjahreszeiten gibt. Und die hat Tim auch hier vorne stehen.
So, das war das jetzt also abgesprochen? Oder?
Nee.
Ich habe es ja gerade erst gesehen. Nicht alles ganz falsch gemacht.
Nee, gut. Aber ich muss auch sagen, also lustigerweise wusste ich noch nicht mal, dass Polyphémie und Polyphysé und was...
Polyphémie ist ein Loire-Wein.
Ja.
Polyphysé ist ein Burgunder.
Ah, okay. Ich hätte nur gedacht, ein anderer Name hinten raus, eine andere Rebsorte. Weil ich packe immer so Polyphémé, Sancerre und Polyphysé alles in dieselbe Richtung. Das ist für mich.
Ja, Polyphémé und Sancerre, das ist auch die gleiche Richtung, aber Polyphysé ist halt ein weißer Burgunder.
Aber dann trinke ich auch sehr gern weißen Burgunder oder einen weißen.
Einen weißen Burgunder.
Oder weißen Burgunder.
Ich weiß es nicht. Ist denn der Weinkeller auch gemacht worden?
Das wollte ich fragen.
Der sollte doch gemacht werden.
Lass uns das noch einmal abschließen jetzt mit dem. Also. Ein Weißburgunder ist eine Traube.
Ja.
Ein weißer Burgunder ist ein weißer Wein aus dem Anbaugebiet Bourgogne. Burgund. Das verstehst
du? Ja.
So. Das ist eine Traube und das andere ist ein Anbaugebiet. Okay. Und da gibt es weißen und roten, wird da angebaut.
Ja. So. Ein Weißburgunder ist eine Rebsorte. So. Und die kann überall herkommen.
Genau. Ich habe gerade nur Angst, dass Ingo sagt, jetzt erzählt es nochmal,
Sebastian. Nein, alles gut. Alles gut.
Also wenn das Hotel Vier Jahreszeiten nochmal nie geschlossen in 120-jähriger Geschichte das allererste Mal zumacht und einen Grund reinmacht, dann geht ihr doch in die Kellerräume.
Ja, überall.
Da geht ihr doch in die Dachböden. Da geht
in den Müllraum, alles. Wir haben alles auseinandergenommen.
Da müssen noch Shits
aufgetaucht. Ja, findet man da was genau?
Ja, leider, Tim, haben wir das. Also ich bin so ein bisschen, also ich will nicht sagen, Ordnungsfanatiker.
Oder Geschenke,
ja, die das haben wir alles.
Der Präsident von Amerika hat liegen lassen oder den
Schlüpper von
Checker oder irgendwie sowas.
Nee, aber da ist nichts gefunden worden, was wir vorher nicht kannten. Also oben...
Oh, schade.
Und es sind wirklich, es sind tolle Sachen. Ich, wenn du beim nächsten Mal da bist, wir gehen mal hoch auf den Dachboden, was wir da für alte Sachen haben, ist wirklich super. Ich habe bei mir ein Archiv, wo ich auch die ganzen alten Sachen davon, ob das alte Schallplatten sind, ob das von irgendwelchen, von Heinz Riemann irgendwann eine unterschriebene Sache ist oder von Peter Ostin. Wir haben 1000 Sachen, aber die sind alle wohlgeordnet. Wir haben noch alte Bilder aus der Simbari-Bar, die von dem Maler Simbari, also ein Italiener, der in New York damals lebte, gemalt worden sind für die Agnes Herrlin, die Frau von Fritz Herrlin. Wir haben 1000 Sachen da, aber die sind natürlich wohlbehütet und sind gut aufbewahrt.
Aber sind denn so, weil über so viele Jahre und wird ja wahrscheinlich auch mal zweckentfremdet genutzt gewesen sein, soll heißen, also ich sag mal jetzt gerade in der dunklen Geschichte, im dunklen Zeitraum unserer Geschichte, werden ja nicht nur Regimegegner dort unterwegs gewesen sein, sondern auch so linientreue Menschen, und die richten sich dann ja auch manchmal ein, und die richten sich auch so Geheimräume ein, und ich habe das in London mal mitgekriegt, da wurde während Renovierungsarbeiten eine Bar zugemauert.
Das haben die im Fairhouse dann auch gemacht.
Aber die wurde einfach zugemauert, und dann hatte man vergessen, dass es diese Bar gibt, und bei Renovierungsarbeiten, ich kriege es nicht mehr ganz genau, ob es die Atlantic Bar war, ob die so hieß, auf jeden Fall gehen sie off Piccadilly runter. Und dann hat man bei Bauarbeiten diese Bar wieder entdeckt, und die war einfach nur so wie in Shining, die war Samtmöbel, verstaubt, abgehängt natürlich alles, aber trotzdem so richtig runtergerutzt, und dann haben sie die einfach nur restauriert, was ist einfach nur, dann haben sie die liebevoll wieder restauriert, und das war einfach so mystisch, einfach kurz mal freeze, 50 Jahre später aufmachen und du kannst wieder reingehen. Also, habt ihr sowas
entdeckt? Ja, sowas ähnliches ist bei uns auch passiert, aber leicht im anderen Kontext, und zwar als die Briten das Hotel übernommen haben nach Ende des Zweiten Weltkrieges, hat der Fritz Herrlin, und der war ja gar nicht, wurde gar nicht ins Hotel reingelassen, der war gar nicht in Hamburg, hat dann über drei Ecken Anweisungen gegeben, schnell, 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 bevor die Briten das übernehmen, die Tür zum Weinkeller, kann ich dir heute zeigen, zuzumauern und zu verputzen. Da, also der Weinkeller,
bevor die Briten kommen,
gehört mir zu den drei größten Weinkeller, also von der Größe auch und auch von den Flaschen, die wir in Deutschland haben. Wir könnten, wenn ich also alles voll propfen würde, würde ich 80.000 Flaschen reinkriegen.
Das ist ein gutes Fest.
Und früher war das für Jahreszeiten auch noch ein Weinhandel. Da gab es kein Jacques-Wein-Depot und solche Sachen, sondern da kauftest du so etwas im Vierjahreszeiten. Das heißt, das Ding war voll und tolle Bordeaux und Burgunder und wie auch immer. Und der clevere Fritz hat das Ding einfach, haben die Engländer nie gefunden. Und nachdem sie abgezogen waren, hat man da wieder aufgebrochen und alle Weine waren schön da, schön gereift, kühl gelagert, vom Feinsten.
Gibt es da noch Reste von?
Ja.
Gehen die in den Verkauf oder?
Kannst du das nicht mehr, das sind Memorabilia. Also zum Beispiel, wir haben eine Flasche von 1897 da. Das ist das Eröffnungsjahr des Hotels. Ich kann es nicht mehr trinken, aber die ist natürlich da.
Und weiß man doch gar nicht.
Natürlich kannst du die mehr trinken.
Also ich durfte sogar einmal reinblicken in den Weinkeller im Vierjahreszeiten.
Ach toll.
Ich kann das stehen, du könntest es nicht. Das ist auch relativ flach, ne?
Ja, also, ist jetzt nichts, womit ich angeben würde, aber gut.
Naja, egal. Aber er sollte ja gemacht werden. Ist das jetzt im
Zuge? Ja, wird auch gemacht. Der wird auch gemacht. Also der hätte eigentlich jetzt gemacht werden sollen, aber durch Corona und so haben wir gesagt, das macht jetzt keinen Sinn. Wir machen das Anfang nächsten Jahres. Es ist also in der Planung und das kriegen wir also gut auf die Reihe, das passiert.
So, und dann ist jetzt Corona, Tim.
Ja.
Und das ist ein Hotel zu, was auf einmal leer ist. Du wohnst ja im Hotel, das ist ja kein, das ist ein offenes Geheimnis, auf einer Etage so und so viel.
Zwei Etagen.
Bist du dann der Einzige mit Familie, der über Nacht da ist, oder ist noch irgendjemand anders in diesem Hotel über Nacht von Angestellten?
Es sind zwei Leute da noch. Also wir haben Night Manager, also immer zwei Leute mindestens im Hotel. Mhm. Du weißt nie, was passiert. Du kannst auf einmal einen Feueralarm haben. Und wenn du einen Feueralarm hast.
Entschuldigung.
Ja, Plünderer also, kannst du auch haben, klar.
Natürlich. Aber Leute, die mal, okay, ist doch leer, lass mal einsteigen, lass mal gucken, lass mal alleine, so wie man früher sich erträumt hat, alleine durch ein Kaufhaus, also ins Kaufhaus sich einschließen zu lassen, einfach mal alleine da in die Hotelbar zu setzen.
Deswegen brauchst du immer zwei Leute, weil einer muss dann am Standort sein, der andere kann sich wegbewegen und gucken, ob was los ist. Wir haben natürlich auch noch ein paar extra Kameras montiert, dass man die Eingänge alles gut im Griff hat. Also da ist immer jemand vor Ort gewesen, auch immer jeden Tag ein Techniker da. Und wir haben auch folgendermaßen das so gemacht mit dem Feueralarm. Wir haben den Feueralarm scharf geschaltet ab 18 Uhr, wenn der Techniker weg ist. Weil wenn du in einem leeren Hotel einen Feueralarm hast, kannst du davon ausgehen, dass das ein echter echtes Feuer ist, weil da ist nicht einer, der rumspielt und in der Küche brutzelt einer oder so, dann passiert was, wahrscheinlich ein Kabelbrand und dann musst du ganz schnell reagieren können. Das heißt, in dem Augenblick, wo zum Glück ist nichts passiert, der Rauchmelder oder Sprinkler ausgelöst hätte, direkte Alarm bei der Feuerwehr, die wären sofort gekommen und die wären in 3 Minuten da gewesen. Also da haben wir schon Vorsichtsmaßnahmen
ergeben. Gibt es so eine Rangliste, also wenn das Jahreszeiten Feueralarm auslöst, dass die da besonders schnell müssen aufgrund des historischen, kulturellen Wertes für die Stadt?
Glaube ich nicht. Also wir haben schon also relativ oft mal einen Feueralarm und die sind wirklich sehr zuverlässig und wirklich toll. Die sind also sofort da. Da hat es noch nie irgendwie längere Wartezeiten gegeben.
Ihr habt
also
auf alle Fälle das meiste Löschwasser.
Was war so der dümmste Feueralarm?
Oh. Also der dümmste Feueralarm, der ist noch gar nicht so lange her. Und das war leider ein Koch gewesen, Tim.
Guck mich nicht so an. Ich bin kein Koch mehr. Ich distanziere mich. Nein.
Der hat gedacht, er muss irgendwas bei uns in der Nicky-Nein-Küche machen über unserem Roboter-Grill und hat überhaupt gar keine Ahnung, wie heiß der ist und was damit passiert. Und der hat dann, und das Nicky-Nein war zu dem Zeitpunkt, das war irgendwie Sonntagvormittag, also da haben wir ja auch nicht zum Mittag auf, war auch keiner. Und hat da eine Rauchbombe präsentiert. Das war Wahnsinn. Die Feuerwehr rückte an, da sind Sachen in Brand geraten. Also musste auch noch ein bisschen gelöscht werden. Also ich glaube, das macht er nie wieder.
Ja, aber da mache ich mir jetzt keinen Vorwurf draus, weil das ist ja nur eure blöde Abluftleistung.
Sind wir wieder beim Thema Versicherung, die das hoffentlich gezahlt hat.
Nee, aber ich hatte eher so gedacht, weil ich war ja früher Raucher. Und irgendwann wurde ja Nichtrauchen in den Hotels auch eingeführt, was ich mal für wahnsinnig dämlich empfunden habe. Und habe mich aber natürlich wirklich in den Zimmern strikt dran gehalten. Allerdings habe ich manchmal aus dem Fenster rausgeraucht. Kippfenster, also es gibt ja Hotels, die nur so ein, und dann hängst du da wie so ein Assi irgendwie auf diese 20 Zentimeter, weil du wirklich Angst hast, dass der scheiß Rauchmelder losgeht, weil du eine Zigarette rauchst. Wie oft geht er los, weil ein Gast eine raucht?
Gar nicht.
Also geht der auch nicht los. Also nicht, dass ich brauche jetzt nicht mehr, aber früher hätte ich gerne einen Freifahrtschein gehabt.
Also ich kann nicht sagen, woran es liegt, ob die jetzt anders eingestellt sind oder so. Also
wir haben ja auch, jetzt und du kannst zum Beispiel, wenn ich gut wäre, würde ich jetzt die Geschichte erzählen, dass das Wasser grün färbt, wenn man reinpinkelt. Das ist einfach nur um die Latenten, die Möglichkeit.
Aber ist es bei so einem Haus nicht eher so, dass man rauchen, dass muss. Dem Gast trotzdem möglich Nein. ist und man es danach so herrichtet, dass der nachfolgende Gast es unter Nein. gar keinen Umständen riechen Nein. kann?
Ich habe neulich in einem Hotel gewohnt, da war früher Rauchen erlaubt, in so einem Geschäftshotel, irgendwie am Flughafen war das und du hast so deutlich gemerkt, dass in diesem Zimmer früher geraucht worden ist.
Was du machen musst, Sebastian, du musst tatsächlich das gesamte Zimmer renovieren, das heißt also alle Polsterstoffe, alles, was du hast, raus, alle Wände neu streichen. Ja, und dann kannst du es als Nichtraucherzimmer verkaufen. Aber warum das wahrscheinlich bei uns nicht passiert, bei uns kannst du jedes Fenster ganz normal aufmachen. Okay. Wir haben auch viele Türen und die meisten Leute, und die rauchen natürlich, was auch in Ordnung ist, aus dem Fenster raus. Du musst nicht kippen, sondern machst das Fenster auf. Wir haben auch einige Balkone.
Das finde ich auch in Ordnung. Ja,
so, das kann man machen. Und wir haben sogar Stammgäste, wo ich weiß, dass sie rauchen, den stelle ich in Aschenbecher auf den Balkon. Dann freuen die sich. So. Mehr als über eine Flasche Wein drinne.
Das ist ein bisschen so. Ja. Das ist nicht irgendwie, okay, wo mache ich das Ding aus? Ich war ja Mitglied bei der Taste-Jury. Eine Kochsendung auf Sat.1. Die mit dem Löffel. Und in den Drehpausen haben wir natürlich, jedes Jurymitglied hatte einen eigenen Raum für sich. Und bei mir war so ein bisschen das Jugendzentrum. Das heißt, meine Tür war immer auf. Bei mir durfte hemmungslos geraucht werden. Das heißt, alle haben auch geraucht. Diese Rauchschwaden zogen natürlich auch in den Gang über. Und ich war wie Helmut Schmidt. Ich habe jedes Rauchverbot wirklich ignoriert, außer wenn da jetzt jemand wirklich dagegen war. Was wiederum zur Folge hatte, dass in einer Nachfolgeproduktion namens Supertalent oder DSDS der Hauptjuror Dieter Bohlen, der eben auch auf diesem Flur den ganzen Flur hat streichen lassen. Das stinkt hier wie in so einer Nuttenkneipe irgendwie. Und da bin ich bis heute noch ein bisschen stolz drauf, dass ich habe praktisch ein Häufchen hinterlassen, was Dieter Bohlen hat beseitigen lassen.
Ja, aber es ist ja auch so, dass in der Jahreszeit mal geraucht werden darf und der Geruch nicht ins den Rest des Hotels zu dringen scheint, obwohl die Türen geöffnet sind.
Ja, also wir haben da auch eine spezielle Abluftanlage auch extra mal konstruieren lassen, die also das macht. Und das Zweite, was wir haben, die Wände sind aus Antilopenleder. So,
Ich hätte sofort gesagt, das müssen die Wände sein. Das ist wie ein Räucherofen, wo Rauch sich mit irgendwas verbindet, weil du riechst nicht mehr in der Bar den Rauch. Also er wird nie kalt, Er wird nie unangenehm. Das ist ja wirklich das Faszinierende.
Und das ist aber das Antilopenleder? Ja, das ist etwas, also was ich nicht erfunden habe oder so, sondern das war schon, also die Story der Bar ist ja die folgende, dass als Fritz Herlin verstarb, 1975, das war sein Büro.
Hast du ihn noch kennengelernt?
Nee, leider nicht. Der war 5 Jahre schon verstorben. Hm? Da hat dann seine Frau Agnes aus Gedenken an ihn gesagt, also das behalten wir nicht als Büro, da mache ich eine richtig schöne kleine Bar raus. So, aber hat sie auch wirklich nachgedacht, nicht gesagt, ich mache da einfach eine Bar rein, sondern sie hat dann einen Maler kennengelernt, den Nicola Zimbari, und die fand die Bilder von dem toll, das waren so richtig so 70er-Jahre-Bilder, so richtig so krass, so in Orange und Gelb und Grün und so weiter. Und die hieß dann auch Zimbari-Bar. Und dann hat sie in Italien aus einer alten Kapelle eine Holzvertäfelung gekauft, die an der Wand ist, die Türen und so weiter und so fort. Also richtig, richtig alt. Die Bänke hinten, Sitzbänke, sind die Rückbänke von Rolls-Royce. Und die, an die Wände hat sie Antilopenleder gemacht, weil es hieß, dieses Antilopenleder, es ist ja, wie sag ich mal, so, wie nennt man das jetzt? Wildleder, ist rau, dass das den Rauch absorbiert. Und anscheinend tut es das auch. Und ich habe das jetzt ungefähr schon, ich glaube, in meiner Karriere 5 oder 6 Mal erneuert. Du kannst ja nicht auch 20 Jahre drinnen lassen, sondern dann wirkt das nicht mehr. Okay. Und was
Leder erlebt.
Und das Problem ist auch, teilweise die Leute, wenn sie sich anlehnen, hast du da ein Brandloch drin. Also du musst schon gucken, dass das auch ab und zu erneuert wird. Aber die riecht tatsächlich nicht. Ne? Das ist so.
Wenn man so ein Schlachtschiff, 120 Jahre im Betrieb, jeden Tag geöffnet, zum Stehen bringt. Ist das ein bisschen wie so ein Oldtimer, den man auf einmal nicht mehr fährt und der eigentlich nur funktioniert, weil der gefahren ist? Und jetzt, wo man vieles neu und richtig hat machen können, also man hat sich ja doch in 120 Jahren so drauf eingegroovt, eingespielt, dass man hier mal ein bisschen flicken kann, da mal ein bisschen flicken, vielleicht mal ein Stockwerk dicht machen wegen der Renovierung, wegen der neuen Farbe an den Wänden oder neuem Teppich. Aber die Maschinerie ist ja, die Maschine stand niemals. Nie. Und jetzt steht sie auf einmal. Ist ja manchmal so, dass man sagt, ja, wenn sie einmal zum Stehen kommt, dann kriegst du sie auch nie wieder so in den Gang.
Ja, hattet ich glaube, Angst das ist, davor, oder ich glaube, das ist, ja, ist ein guter Punkt. Aber das Tolle ist ja, ich habe ja immer, wir waren ja, also wenn du jetzt gekommen wärst, ich habe zu jedem gegeben, jetzt habe ich ca. 50 Leute da rumturnen gehabt. Ja? Also wir haben gemacht, getan, gewerkelt. Das gab mir erstmal ein gutes Gefühl. Ich war jeden Tag da. Gut, ein paar Wochenende nicht, aber sonst war ich jeden Tag da. Natürlich in Jeans, jeder konnte Bart stehen lassen, egal wie. Die Leute waren da, wir haben Spaß gehabt und alle waren hochmotiviert, Sachen zu machen, klar, die sie normalerweise nie machen könnten. Mhm. Ja? Und der Herr Dohle hat uns ermöglicht, das zu tun. Mhm. Haben viele die Chance nicht. So, von daher habe ich nie Angst gehabt, weil die auch immer da waren. Wir waren immer in Bewegung. Der hat nicht so richtig gestanden. Wir haben weiter gearbeitet und haben natürlich auch die Hardware in Gang gehalten, ganz normal. Du bist jedes Zimmer rein, Toilettenspülung machen, dass sich da keine Legionellen bilden und all so ein Zeugs. Aber das
meine ich zum Beispiel. Es ist ja zum Beispiel wirklich blöd für so ein großes Haus, wenn auf einmal die Toiletten nicht benutzt werden. Also ja, wenn Wasserrohre nicht mehr benutzt werden.
Wir haben eine
Generalschalter. Zeit,
wo jeder wann welche Toilette dann gespült werden muss. Da muss die Leute mit Listen durchlaufen und das tun.
Ja. Also der Job war Toilettenspüler.
Ja, zum Beispiel jetzt am Empfang, wenn jetzt 2 Leute da sind, sie sollen jetzt beide da sitzen. So. Das heißt, der eine ist jetzt unterwegs, ja, haben sie natürlich mit Walkie-Talkie, wir haben so ein Headphone, sind die dann verbunden.
Ja gut, aber immer noch die Aufgabe ist Toilettenspülung.
Also, aber es macht ja auch klar Spaß.
Irgendwie, ja, natürlich.
Ist es ich ja finde das lustig, ja auch jedes einzelne Zimmer zu sehen.
Ich will das den Leuten oder den Zuhörern praktisch darstellen, worum es eigentlich geht. Du machst nicht zu und auf einmal kommt alles zum Stillstand und machst dann wieder auf, sondern, die Arterien müssen sozusagen geschmeidig gehalten werden, weil wenn man dann wirklich, wodurch auch Kosten entstanden sind, nach wie vor, das ist ja gerade in der Gastronomie, nicht jedem immer ganz klar und verständlich, dass du eben nicht einfach nur zumachen konntest, sondern es sind Apparaturen, die mussten weitergehen und gerade da passiert ja eben auch was und deshalb, wir verlieren ja kein Geld in dem Moment, weil wir doof sind, sondern weil wir weiter diese Apparatur schmieren müssen, deshalb verlangen wir auch manchmal den Preis für Dinge, der etwas höher ist als im Supermarkt.
Aber zusätzlich dazu haben wir glücklicherweise sehr gute Listen gehabt für alle, die führen wir für alle Zimmer, wo wir Mängel aufführen. So, da ist das, die Excel-Liste, da 1000 Sachen. Und die kam natürlich jetzt wunderbar zum Zuge, weil ich sage, Herrn Dohle, ja, wir müssen das sowieso machen, wir haben es auch geplant, aber wenn Gäste da sind, dann dauert das dreifach so lange. Die Gäste werden, die kommen über den Flur, der riecht es nach Farbe. Ich sage, dürfen wir das jetzt machen? Sagt er, Herr Peters, legen Sie los. So, und wir haben dann in dem Zuge, alle Türen stehen auf und wir haben dann mit unseren Handwerkern, wir haben die Tische, wo ein Kratzer war, raus zum Tischler aufgearbeitet. Neue Tagesdecken, wo ein Loch drin war, Teppiche ausgewechselt, wo wir mussten, Shampoo, alle Zimmer auf 1000%, also alles, alles was da drin war, tipptopp gemacht. Wir haben alle Flure gemalt, ausgebessert, also da ist nicht ein Kratzer mehr irgendwo drin. Und das ist natürlich dann eine super Sache. Die Chance hast du nie wieder. Und du kannst das in der dreifachen schnellen Zeit machen, weil du keinen Gast hast, den du störst. Normalerweise, wenn wir es machen, kannst du erst um 9:30 anfangen unter der Woche, weil wir haben ja dann hauptsächlich Geschäftsleute, die sind dann um 9:30 weg. Und um 17 Uhr ist Schluss. Und in der Mittagszeit von 12 bis 14 Uhr auch nicht, weil du hast Restaurantbetrieb, da kannst du nicht bohren, nicht machen, nicht tun. Und die konnten jetzt durcharbeiten.
Wenn du jetzt in ein Hotelzimmer eincheckst, in einem anderen Hotel, und da, du siehst deutlich, da ist nichts gemacht worden. Jetzt sagst du, ja, ist doch die beste Zeit dafür. Also ist
ja, das, du musst ja die Ressourcen auch haben. Du musst die Ressourcen haben.
Das spielt so ein bisschen anders.
Du musst es machen können.
Das ist schon, dass der Dole A weiß, okay, das ist meins, das Haus gehört mir, die Adresse, die Historie, die Geschichte gehört mir. Ich glaube schon, dass es für ihn auch wirtschaftlich ein interessanter Faktor ist, aber dass es eher eine sekundäre Motivation ist für ihn, das Ding wirtschaftlich. Ich glaube, da ist mehr bei ihm drin. Ich habe ihn ja einmal kennenlernen dürfen und das ist schon ein drolliger Kerl.
Also du hast ihn zweimal schon kennengelernt. Ja, einmal, als wir noch bei Farnfleck waren,
weißt du? Im Karnevalsladen.
Und dann
da war ich komplett überfordert.
Kurz für die Hörer, es ist ein Karnevalsladen, gibt es glaube ich nicht mehr, nee, war am Neuen Wall.
Ja.
Da ist man einmal im Jahr zur Faschingszeit, wenn der Hamburger durchgedreht ist.
Ja, und ich bin dann in diesen Laden rein, weil ich da nie drin war, weil ich kein Karnevalsanhänger bin. Und dann treffe ich halt auf Ingo Cervera.
Und weißt du, als du das zweite Mal ihn getroffen hast?
Bei euch in der sozusagen privaten Situation,
oder? Ja, auf der Dachterrasse.
Ja,
und ich, ja. Du hast mal erzählt, glaube ich, auf dem Weg in den Flieger rein.
Und da habe ich ihn auch getroffen.
Siehst du, ja.
Ah ja, genau. Da haben wir auch angesprochen. Ja, ja. Also nochmal, der Typ braucht sich nicht mal nach mir umdrehen. Und er hat so viel Stil und so viel Dinge. Und das ist nicht, weil er irgendwas in mir jetzt gesehen, also kein, sondern es ist gebührt bei ihm sein
oder sein. Ja, und er mag dich, und er mag dich auch.
Auf eine seltsame Art und Weise. Ich weiß noch, wie wir da in diesem Karnevalsladen standen und Ingo sagte, ja, übrigens, das ist der Eigentümer. Und ich so, weiß ich, mir war warm vom Einkaufen, so wie mir jetzt gerade warm, semi-schwitzig, ich mag eh nicht einkaufen gehen, irgendwie so. Und ich glaube, ich war ein bisschen wie so eine Dorfbumse, irgendwie ein bisschen übertölpt und sage, ja, schön. Und so, läuft's? Oder ich habe irgendwas Dummes gesagt. Irgendwas so,
nee, wir haben uns über Umsätze unterhalten.
Irgendwas Dummes. Und ich wollte ein Gespräch führen und sowas wie seriös wirklich. Ich glaube, es ist mir nicht so nicht gut gelungen.
Aber lass uns nochmal zurückkommen. Ja. Lass uns mal zurückkommen jetzt auf diese Sache. So, Herr Dole ist ja nicht nur ein nice guy,
der ist. Das ist aber nicht der Mann von den Bananen, ne?
Nein, nicht nur Bananen.
Okay.
Nicht der Kühn
ist auch nicht der Mann vom Essig.
Nein.
Nee, genau.
Okay,
genau.
Ja. Langsam
genau. Er ist von Trinkig.
Ja. So, er ist ja auch Geschäftsmann. Mhm. So. Und jetzt, wenn wir das so ansprechen, wenn ich das mit ihm dann so diskutiere, was machen wir nicht, habe ich zum Glück und er ja noch viel mehr langjährige Erfahrung. Das ist jetzt die fünfte Wirtschaftskrise, in der ich bin. Und es ist ja nicht nur eine Wirtschaftskrise, es ist ja auch noch eine Gesundheitskrise, es ist eine weltweite Krise, es ist ja wirklich die schlimmste, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg hier haben. Dann habe ich immer eins gemacht in den Krisen. Wenn wir in der Krise waren, habe ich mich fokussiert. Wie stelle ich mich jetzt auf, wenn wir wieder rauskommen, damit ich gut rauskomme? Mhm. Weil die meisten meiner Mitbewerber und immer, ach, das ist die schlimmste Krise und sie sind nur an dem Tag und alle, wie schlecht ist und so weiter und so fort. Ich muss mich trotzdem darauf einstellen, was mache ich, damit ich gut gerüstet bin, wenn es wieder der Aufschwung kommt und dass ich den wieder gut mitnehme. Und das sieht Herr Dole ganz genauso. Und das sind ja auch alles Sachen, die wir sonst hätten auch machen müssen. Aber jetzt konnten wir sie schneller, besser durchführen. Und meine Philosophie ist immer die, und damit bin ich in jeder Krise gut durchgekommen und auch jetzt, wir sind jetzt 6 Wochen wieder offen, hat sich auch bewahrheitet, dass ich sage, in der Krise, und wenn ich die Chance habe, dass ich gebe noch besseren Service, ich gebe noch bessere Qualität, als ich vorher habe, um dem Gast zu zeigen, wir sind da, wir sind stark. Weil die meisten meiner Mitbewerber mal sagen, okay, sparen, schlechtere Ware einkaufen, Personal sparen, keine Blumen mehr, keine Musik mehr, kein Schoko mehr zum Bett gehen und solche Geschichten. Und ich mache genau das Gegenteil, weil der Gast merkt das, der merkt das. Und in dem Augenblick, wo das wieder anzieht, kommt der wieder zu dir.
Aber so. Darf er das nicht auch genau bei euch erwarten? Ist ein Grand Hotel nicht dann provokant
gefragt? Ich glaube, es ist eine Haltungssache, weil lustigerweise hatte ich das auch. Ich hatte beide Phasen. Ich war eine Zeit lang so, boah, das ist jetzt aber schon. Und ich war auch ein bisschen am Rumjammern. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich stelle mich jetzt auf die Zeit danach
musst
ein.
Du machen.
Und zwar nicht mit Einschränkungen, sondern mit breiter Brust. Ich knöpfe die Hemdenknöpfe auf und stehe dann wirklich mit blanker Brust da und sage, das ist es. Und wir wollen jetzt Vollgas geben. Und das in der Tat wird es gut angenommen. Wenn du jetzt... Ich sag mal, ich komme gleich drauf, warum ich das frage. Ich selber hatte jetzt eine Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel, das war auch teuer und es war, ich glaube, sogar der erste Tag, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich dachte eigentlich nur, ihr habt verkackt. Ihr habt so richtig verkackt, weil es war klar, dass das funktionieren wird. Also selbst jemandem, der nicht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da viel Liebe zum Detail, man hat sich in.
Das, was du eben eingangs erzählt
hast? Ja, in bestimmten Bereichen hat man sich schon damit beschäftigt, dass die Abläufe gut sind. Also so ein Frühstücksbuffet oder solchen, da hat man sich bemüht. Hat nicht funktioniert, aber man hat sich bemüht. Aber irgendwie hatte das keinen Stil. Ich habe jetzt gerade, du hast so einen schönen Sack mitgebracht und du hast, ich hoffe, das kriegt jeder Gast, ganz zauberhaft, wieder ein sehr wertiger Jute-Sack. Dann kommt eine Hotel 4-Jahres-Zeit. Steht da 4-Jahres-Zeit drauf? Ich weiß gar nicht. Ja. Hier, wie heißt das?
Mundschutz.
Maske. Ein kleines Handdesinfektionsspray.
Oh, schön.
So, klein. Und aber eben, und jetzt wird es emotional, eine kleine Postkarte mit dem Hotel 4-Jahres-Zeiten drauf. Steht Stay Safe drauf. Und dann steht noch zusätzlich drauf, und das macht es besonders, schreiben Sie Ihren Liebsten eine Postkarte, das Porto übernehmen wir. Und schon wird ein ganz technischer Apparat, ne? Also sprich Mundschutz, Hygiene, kann man darauf hinweisen, man kann es aber auch zur Verfügung, und zwar wortlos, und zwar ungefragt, auf eine sehr einfache Art und Weise. Und ich
aber weiß toll, nicht, dass du darauf ansprichst, weil ich will dir drei Worte dazu sagen.
Ich hätte mir nur so eins gewünscht, eins davon. Ja. Ich meine nicht ein Prosecco-Glas vorne, wollen Sie einen kleinen Prosecco oder ein Sekt, das Wort finde ich schon schlimm, sondern das ist jetzt so, und ich finde die Postkarte dazu halt.
Genau, geil. So, und da will ich jetzt drei Worte zu sagen, weil wir haben uns Gedanken gemacht natürlich. Eine ist natürlich die Hardware, du siehst zu, dass du es hinkriegst. Total. So. Du kümmerst dich um deine Mitarbeiter, dass denen gut geht, dass die wissen, sie können ihre Miete bezahlen, sie können ihr Essen kaufen, aber du musst dich auch um die Gäste kümmern.
So, total.
Und wir haben gesagt, was machen wir jetzt, wie sprechen wir die an? So, und dann hat sich bei uns die Marketingabteilung zusammengesetzt und das Gute ist ja auch, die waren ja alle da. Das heißt, nicht jeder muss ja so viel Urlaub und Überstunden abbauen. So, wir konnten weiterarbeiten, wir konnten uns darauf vorbereiten, was machen wir, wenn wir wieder aufmachen und wenn es wieder losgeht. So, und dann kam die Idee dieser Postkarte, Stay Safe, im Prinzip so, Stay Safe, so wie du dich zu Hause fühlst. So, und die haben wir handschriftlich an alle unsere Gäste geschrieben. Gute Resonanz bekommen und haben gesagt, okay, das verwenden wir jetzt und das machen wir als unsere Social Media Kampagne. Überall taucht das auf, ja, und zum Beispiel jetzt Tische, ja. Da gibt's Gastronomen, die nehmen jeden zweiten Tisch raus. Das machen wir auf keinen Fall. Ich sag, du musst die Regeln genau durchlesen. Es ist 1,50 Meter Abstand zu den Gästen und nicht zu den Tischen. Genau. So. Das heißt, wir haben es ganz toll in so einem Rahmen gemacht und auf dem Tisch sind Blumen, da sind Kerzen, da ist alles drauf, ja. Und dann können wir das Ding von da nach da.
Auf den Zwischentischen.
Zwischentischen. Da kannst du aber flexibel sein. Wenn der eine gerade noch nicht abgekommen ist, kannst du denen sagen, hier, setzen Sie sich hier hin, tust du das Ding darüber, bist du flexibel. Das Restaurant hat trotzdem eine tolle Atmosphäre. Und so haben wir halt das durchgezogen. Und diese Stay-Safe-Kampagne, wenn du jetzt bei uns eincheckst, ja, hast du wenn du jetzt reinkommst ins Hotelzimmer, auf dem großen Flatscreen steht dann Stay-Safe drauf. Du siehst das, ne? Wir haben vorne auch elektronisch auf dem elektronischen Board, so sicher wie bei Ihnen zu Hause, haben wir alle Maßnahmen drauf gemacht, was wir für die Gäste tun, ja? So, und das ist wirklich extremst erfolgreich gewesen. Und ganz ehrlich, du weißt ja auch, du kannst ja noch so viel Geld haben in der Welt. Aber Gesundheit kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Und egal, wenn du sagst, oh, ich muss jetzt unbedingt wieder zum Essen gehen. Ja? Also ich habe so lange, 8 Wochen waren die Restaurants zu, ich konnte nicht essen gehen. Dann sagst du dir trotzdem, will ich jetzt meine Gesundheit aufs Spiel, vielleicht sogar mein Leben. Aber wenn wir, und das war halt unser USP, also unsere Unique Selling Proposal, zu sagen, okay, wir im 4-Jahres-Zeiten, wir können es nicht 100% garantieren, aber wir tun alles für die Sicherheit der Gäste, dass du dich fühlst wie zu Hause. Wir machen alles, was wir machen können. Und dann sagt sich der Gast vielleicht, bevor ich jetzt irgendwo um die Ecke gehe, in einen Laden, bin mir nicht ganz sicher, was machen die da, aber hier bin ich mir sicher, das ist gut. Und deswegen gehe ich auch mit nicht einem Preis oder irgendetwas runter. Wir haben teilweise sogar angezogen, weil ich gesagt habe, okay, wir machen Top-Qualität, alles. Und der Gast, der guckt dann, ob es 5 Euro mehr oder weniger kostet. Ja. Als wir aufgemacht haben, Tim, ich habe eine Blumendeko fürs Doppelte reingestellt. Den habe ich jetzt noch, weil ich sage, okay, wenn der Gast reinkommt, so wie Ostern, boah, vier Jahreszeiten, das ist ja, wir sind wieder da. Und wir haben entgegen allem gesagt, das kannst du nicht machen. Ich sage, ich mache meinen Zwei-Sterne-Laden wieder auf. Das bist du bescheuert. Du machst doch das nicht. Ich dachte, wenn wir aufmachen, müssen wir voll dabei sein. Und ich bin mir sicher, es wird auch funktionieren. Wir haben so kleine Einschränkungen gemacht. 3 Tage. Donnerstag, Freitag, Samstag die stärksten. Dann habe ich gesagt, wir schränken die Servicezeiten ein und wir geben nur ein Menü. Sonst hat Riffer 2 große Menüs. Ja, das heißt also, du musst etwas später kommen und musst leider etwas früher wieder gehen. Aber wir waren sofort aus dem Stand 3 Wochen ausgebucht. Mhm. Und dann haben wir sofort wieder 5 Tage aufgemacht. So, das hat funktioniert. Nick hinein habe ich gesagt, okay, Lunch machst du raus, weil alle großen Firmen haben bis September Homeoffice. Ich brauche nicht 2 Restaurants zum Lunch aufzumachen. Ich habe die Terrassen auch noch auf zum Lunch. Den streichen wir raus. Und jetzt fangen wir mit Nick hinein mal an mit 5 Abenden. So, super gelaufen. Ich habe gesagt, aber nur bis 10 Uhr. Und die Sache ist die, das ist unser stärkstes Gastro-Konzept, aber auch das anfälligste, wo ich sage, okay, kommen die Leute, weil es lebt von dem Schulterreiben, da hast du einen DJ in der Bar, du hast Club-Atmosphäre, es so. Und
ich nenne es immer die Bumsbude, und das meine ich sehr positiv.
So, und davon lebt das, und das ist Teil des Konzeptes. Und ich habe gesagt, und viele haben gesagt, nee, das wird nichts und so. Ich sage, ich glaube, das Food-Konzept ist stark genug, dass die Leute trotzdem kommen. Sind auch alle gekommen, aber ganz ehrlich, wir mussten sofort erweitern, also nicht Sonntag, Montag, sondern wir haben Donnerstag, Freitag, Samstag jetzt wieder bis 12:30 auf und ich habe 2 Seatings, so wie ich sie machen kann, voll, so wie ich sie verkaufen kann und ist doch super. So, ich habe das
war ungewöhnlich, weil das, also das hätte mich jetzt als nächstes interessiert, weil eigentlich seid ihr das einzige Gastro-Konzept, das ich kenne in Hamburg, was keine Terrasse hat, was eine Kellerlage hat. Was
das nicht hinein jetzt.
Das nicht hinein. Ja. So. Ja. Was eigentlich auch, ich sag mal jetzt, keine großen
Decken. Oh, keine Fenster.
Keine Fenster, sondern
so. Und deshalb, eine ganz niedrige Decke.
Niedrige Decke. Deshalb nenne ich es ja
und liebe, großen Restaurantleiter.
Liebevoll die Bumsbude, ne? Weil das ist ja, also so, ich weiß, das hört ihr nicht gerne, aber das hat so eine bordeleske Atmosphäre. Das hat was, ist hat was Vulgäres, Schönes Vulgäres, was Opulentes, was, aber trotzdem eben was ganz normal. Aber was du eben erzählst, das ist das pure Leben. Das ist wie so ein bisschen underground, das ist ein bisschen wie so ein Hidden Restaurant. Und dann kam jetzt die gute Wetterlage auf, irgendwie in Hamburg. Dafür sind wir in Hamburg, oder nicht wir in Hamburg, ich glaube wir Gastronomen überall sehr, sehr dankbar, weil wir relativ schnell atmosphärisch eben auch die mindere Sitzplatzzahl ein bisschen ausgleichen konnten. Und da habe ich echt gefragt, so, was ist mit Nicky Nine? Wie kriegen die das hin? Konntet ihr das kompensieren? Und wenn also, ja, wie? Weil ich wüsste bis heute nicht, ob ich es mit der Bullerei hätte kompensieren können. Weil,
doch, hättest du.
Ja?
Ja. Also, was wir
also wahrscheinlich haben, ja, aber ich habe jetzt für mich keine Antwort.
Okay. Also, und das Interessante ist ja, und ich muss jetzt mal was ganz ehrlich sagen, die Corona-Geschichte, es hat mich schon, also, was soll ich sagen, extrem motiviert, weil jetzt kam mal was ganz Neues. Ich mache diesen Job schon sehr lange. Ja, wirklich. Und du musst das jetzt
klingt gerade sehr sarkastisch und
zynisch. Nein,
außer für Menschen, die gerade mit dem Rücken an der Wand sind.
Nein,
aber ist ja auch
ich komme jetzt auf das, was du sagst. Wie kannst du das jetzt hindrehen, dass du trotzdem in einem Restaurant wie im Nick hinein, was kein Tageslicht hat, was keine Reste, wie kannst du das hinbekommen? So, und dann musst du dir ein bisschen Gedanken machen, überhaupt allgemein. Und dann haben wir gesagt, okay, was wir jetzt machen, ist, wir gucken, dass wir die Außenplätze extrem gut nutzen, auch die Condi Lounge in einem
und welche Außenplätze?
Da sind Außenplätze vorne, direkt
am Neuen. Die 2 Tische.
Nein, da kommen wir.
An der Alster, das Ponton.
Ja, davor, direkt davor. Da sind Tische, die haben wir erweitert. So, das heißt,
warum Poletto immer sitzt.
Ja, da haben wir jetzt, da kannst du, bei schönem Wetter, da kannst du Nicky Nine Sushi, alles mögliche essen und daneben kannst du vom Grill essen oben. So, da haben wir noch 4 Tische vom Grillinger mit einem großen Sonnenschirm. Was meinst du, die Leute sitzen da und das ist ganz cool.
Ja, gut, hab ich nicht mitbekommen. Ich dachte immer, das sind nur so die 2 Plätze da, die
ja,
so
ein bisschen. Ja, waren ja vorher, aber jetzt sind wir ja Corona. So, gut. Muss ja anders sein. So, und da haben wir jetzt zum Beispiel 4 Tische hingestellt. Ist auch vom Senat genehmigt, weil wir jetzt sagen, okay, wir sind ein bisschen kulanter, ne? Wir müssen irgendwie gerade zurechtkommen. Mit einer weißen Tischdecke, voll abgefahren, genau wie der Grill, das sticht natürlich voll raus, wenn du vorbeifährst. Und du sitzt direkt an der Straße. Die Gäste sitzen da mit größter Freude, ja, Sonnenschirm und essen da. Ja. Und das läuft. So, also, und die andere Seite, direkt vor der Condi Lounge, haben wir dann. Nicht hinein.
Ist es nicht auch ein bisschen geil? Also ich weiß, es gibt noch genug Leute und Unternehmer und Gastronomien, die jetzt wirklich noch schwer am Kämpfen sind, weil eben nicht alle diese 1A-Lage haben, nicht den Investor, nicht den Namen Tim Melzer, nicht die Top-Lage, ich sag mal Wohlwillstraße oder Eppendorf oder meinetwegen auch hier Mühlenkamp in Hamburg haben, sondern die wirklich kämpfen müssen irgendwie. Aber ich habe es ein wenig als befreiend empfunden, dem eigenen Snobismus entgegenwirken zu dürfen und zu müssen. Also sprich, mache ich nicht, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Nee, mal wieder so ein bisschen die Energie der Existenzgründung zu spüren, zu sagen, so okay, jetzt verlass mal bitte deinen hohen Sockel und jetzt geh mal wieder en detail. Jetzt lass mal, und das hat eine unfassbare Kreativität, also gerade bei meinem Land der Botschaft, also hervorgebracht. Und die Botschaft ist potenziert besser, weil wir besser sind, weil wir sharper sind. Wir sind genauer, exakter, detaillierter. Ohne, dass ich das in der Vergangenheit bemängeln möchte. Weil das war ist eine Nummer. Aber das hat dann nochmal eine ganze Menge raus.
Und weißt du was,
Tim? Ich wäre wahnsinnig spannend. Also ich bin froh drüber, dass ich es nicht machen muss. Aber ein bisschen bedauere ich auch, dass ich mit der Bullerei mich gerade in den Kampf nicht stellen kann. Weil wir...
Ja, halt verstehe umbauen, ich. Ja, ich kann es verstehen. Ich kann's verstehen.
Weil ihr schafft ja auch Ambiente ganz plötzlich, ne? Eins, was man eventuell nur aus südlichen Ländern kennt, nämlich dieses draußen direkt an der Straße sitzen. Ich war letzte Woche beim Kollegen Hebel in dem XO Seafood. Da darf man jetzt auch draußen auf den Parkplätzen, glaube ich, seit dieser Woche die Tische stellen. Die Leute feiern es ab. Es ist ein guter Sommer bis dato. Und das sind ja alles neue Dinge.
Wird leider nur in Hamburg noch mit zweierlei Maß gemessen. Also ich kenne ein, zwei Bars, unter anderem in einer Straße in der Wohlersallee, Tiny Oyster Bar, ganz kleiner Laden. Also wirklich ganz schmucker, keine Krawallbar. Wirklich eine kleine, exquisite Bar. Und den wurde jetzt gerade untersagt, Tische auch draußen aufzustellen. Und das ist eine Sackgassenlage.
Und der nebenan darf doch
ohne. Der darf alles. Und keinen nicht. Und dann denke ich auch so,
das ist aber nicht schön.
Also da ist noch keine Einigkeit. Natürlich ist eine Empfehlung ausgesprochen worden von den, ich glaube vom Senat an die Bezirksämter, ein Ticken relaxer zu sein und ein bisschen großzügiger und noch temporär auszusprechen. Aber ich kenne jetzt ein, zwei Fälle, wo es nicht funktioniert hat, was schade ist, die jetzt natürlich auch dastehen und sagen, warum ich und die ja.
Werden also, da Unterschiede so, gemacht? Hätte es euch passieren
können? Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Verlässlichkeit irgendwie so. Das ist so, wir durften auch. Also das habe ich und ich kenne eben auch Fabio Hebel, der es ja auch machen durfte und unsere wirklich sehr, sehr tollen Kollegen vom Salt and Silver, auch da durfte mehr passieren. Und das ist ja genau das, was ich an Corona auch in der Zusammenarbeit mit der Politik wirklich mochte. Die Gesetze kannst du nicht ändern, aber man kann sie ein bisschen ein bisschen variabler mal betrachten.
Aber jetzt nochmal zurückzukommen, was du gesagt hast. So, Corona, du wirst kreativer, du musst dich der Herausforderung stellen, finde ich auch cool. Und das ist jetzt für mich die fünfte Wirtschaftskrise, die ich mitmache in meiner Karriere. Ich habe gedacht, vielleicht schaffst du das, dass du nicht nur eine hast, und dann ist die schwerste. Aber ich motiviere mich und meine Mitarbeiter immer, ich sage, hört mal zu. Der Zweite Weltkrieg, da war alles in Schutt und Asche. Die Leute haben im Winter keine Schuhe gehabt. Die mussten sich Lappen um die Füße binden. Es gab nichts zu essen. Die sind da auch rausgekommen. Ich sage, vergleich das jetzt mal damit. Oh, dann ist sofort ist die Laune ganz anders. Ja? Und wie ich sage, ich konzentriere mich dann darauf, wie ist es, wenn ich rauskomme. Jetzt gibt es Leute, das habe ich die letzten 5 Male genau so miterlebt, die rumweinen und sagen, oh, das ist die schlimmste Krise, die es jemals war. Also nicht jetzt Corona, ist tatsächlich so, aber auch die vorigen, die Bankenkrise, 9-11, die Irak-Krise.
Wir haben mitten in der Bankenkrise aufgemacht.
Ja. Ne? So, und da kommen wir nie wieder raus. Das Schlimmste, was mir passiert ist. Ich sage, was für ein Bullshit, was für ein Quatsch, das stimmt alles gar nicht. Natürlich kommen wir wieder raus. Und das läuft immer, das Leben läuft immer in Wellen. Das läuft wirtschaftlich so, das läuft in vielen anderen. Wenn du nur immer gute Laune hast, geht auch nicht. Du musst schlechte Laune haben, damit du wieder gute Laune bekommen hast. Also es ist einfach so. Und das sind aber die Leute, die am meisten weinen. Ich warte jetzt seit 5 Jahren schon, dass wir in die Krise kommen. Ich weiß, ich sage, die nächste Krise steht irgendwo um die Ecke. Es kann nicht immer so weitergehen, das geht nicht. Und ich bin darauf vorbereitet. Und als das jetzt kam, alle haben gesagt, irgendwann müssen die Märkte müssen um 20% sich bereinigen, wie auch immer. Dass das jetzt durch Corona kam, wusste kein Mensch. Aber ich war nicht überrascht, dass eine Krise kommt. Ich wusste, es kommt.
Liegt da dein Masterplan in deiner Schublade?
Hier oben im Kopf und einige Sachen. Und was du natürlich machen musst, wenn du es kannst, dass du in den Jahren davor dir etwas aufbaust, eine Reserve und was, wo du sagst, okay, wenn es denn kommt, dann kann ich das und das und das und das machen. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Leute, die jetzt sagen, es ist das Schlimmste, was jemals war, es wird nie wieder so und es wird ganz schlimm und es wird nie wieder besser, das sind die, wenn es gut läuft, die immer sagen, alles super, das läuft immer so weiter, die nicht denken, okay, ich muss mich mal darauf vorbereiten, dass es vielleicht mal irgendwie anders wird. Mhm. Das sind immer die gleichen wieder. Und das habe ich 5-mal nacheinander mit beobachtet. Und die, die sich darauf nicht vorbereiten, und ich sage dir jetzt eins, ich glaube, wir wissen das alle hier am Tisch rum, die Welt nach Corona wird nie wieder so sein, wie die Welt vor Corona war. Das muss nicht schlecht sein. Ja?
Glaubt ihr das?
Das wird anders werden. Und ich finde es auch gut, dass es anders wird. Wir denken anders, wir arbeiten anders, wir werden kreativer werden. Und der jetzt, der heute flexibel ist, der kreativ ist, das Konsumverhalten wird sich ändern, das Reiseverhalten wird sich ändern, das ist auch nicht schlimm. Der wird auf der Gewinnerseite stehen. Der, der denkt, es ist alles so wie früher und wir warten jetzt mal 2 Monate ab und alles läuft so wieder wie früher, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird verlieren. Weil
ich denke, das ist ein bisschen viel über den Kamm scherst gerade, weil es gibt schon noch Welten. Ne? Also klar. Das ist so, ich glaube schon, dass die Krise nicht lange genug anhalten war, um eben auch die obere Ebene stark.
Sie ist ja noch da.
Wollte ich gerade sagen, aber trotzdem, das sicherlich hat es an der einen oder anderen Stelle zum Wohlstandsverlust geführt, aber nicht, also zur.
Aber der Herbst kommt erst noch.
Nochmal, aber selbst da, das ist, und jetzt muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, auch ich, und deshalb versuche ich auch immer dieses Bild darzustellen. Ich kann mit meinen Möglichkeiten versuchen, ein positives Beispiel nach außen darzustellen. Ich kann nicht wie ein Restaurant-Tester in einem zweitklassigen TV-Format mich hinstellen, du musst hier nur mal streichen, einmal aufräumen, einmal das und dann läuft der Laden. Das ist Bullshit. Also dafür ist die Welt zu komplex. Und das Beispiel, was ich angebracht habe mit dem Hotel, bewegt sich auf ein Beispiel, was du ja auch sagst, Ingo. Ja, da ist es Attitüde. Das merkst du ganz deutlich. Oder da ist ein größeres Ding dahinter, was noch nicht kommuniziert ist, was aber bald kommen wird. Also sprich, ja, das Ding ist platt. Ja, ja. Also das kann so oder so platt sein. Ja. Weil irgendwas hat an diesem Laden nicht gestimmt. Irgendwas war nicht korrekt. Das war irgendwas, man hat die Zeit nicht genutzt und es war ein Luxusressort und es war ein also nicht Luxus, aber ein schon 5 Sterne plus und es war auf einer, ich sag mal, guten Reiseinsel, die touristisch gesichert ist. Da passiert nichts. Nichts, nichts. Niemals, nie. Das hat irgendwie nicht gestimmt. Wenn ich jetzt allerdings eben den kleineren Hotelier, und das sind eben nicht alle in der Lage, sag mal, ich habe nochmal 40.000 in den Laden investiert, obwohl ich Verluste hatte, obwohl ich keine Einnahme hatte, obwohl ich parallel, damit der Laden dann, wenn ich aufmache, dann muss er so, bam, dann muss er die Botschaft, dann muss er die schönste Haut
sein. Das ist ja genau, was ich gesagt habe.
Ich habe in Filtersysteme investiert, die vielleicht gar nichts nutzen, aber es bringt mir, ich habe in Kunst investiert, ich habe visuell gearbeitet, nicht in Blumenstrauß, ich habe eine kleine Statue gekauft, die, wo du sagst, warum machst du das denn jetzt? Weil ich glaube, dass wenn wir die Chance haben, dann müssen wir da
sein. Aber das ist genau richtig, Tim. Das ist genau richtig. Nicht jeder hat die Möglichkeit.
Aber ich wollte, deshalb fand ich diese Postkarte gerade so toll. Das ist das, was mich so beeindruckt, dass nicht jede Aktion muss Geld kosten. Und das ist ganz, ganz liebevoll. Das finde ich den smarten Gedanken. Nicht den Wein, nicht den Champagner auf dem Zimmer. Nee. Gut, da brauchst du dir eine Flasche reinstellen, musst nichts ausdenken. Aber die Postkarte zu sagen, wir erzählen, Sie sind bei uns unser Gast, wir erzählen gemeinsam eine Geschichte, indem Sie eine Postkarte schreiben und wir bezahlen das Porto. Wie liebevoll, also wie smart ist dieser Gedanke? Das ist so, und das finde ich ist so eine Inspiration auch für Menschen, die jetzt vielleicht finanziell eben nicht neu streichen können, nicht die Küche neu ausbessern.
Darum geht es auch gar nicht.
Das ist die Idee, die Kreativität. Genau. Das finde ich so zauberhaft dahinter.
Und darum geht es auch gar nicht. Du hast vollkommen recht. Aber dadurch motivierst du auch deine Mitarbeiter.
Ja.
Und du kreierst ein Gefühl bei den Gästen. So. Und was wirklich, also es war sensationell, es war zauberhaft. Es war also, ich war richtig gerührt, als wir wieder aufgemacht haben. Da kamen die Mitarbeiter und sagen, boah, toll, happy, dass wir wieder arbeiten dürfen. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war jetzt so lange in Kurzarbeit oder Urlaub abgebaut, wie auch immer. Ich möchte jetzt wieder Gas geben. So, die Gäste kamen und sagten, Herr Peter, schön, dass wir wieder bei Ihnen sein. Es war so eine tolle Atmosphäre. Und das ist genau das, was dir da gefehlt hat. Und natürlich war ein bisschen Strategie dahinter, auch mit den Gästen, wo ich gesagt habe, okay, die müssen sich einfach super, die müssen sich geil fühlen. 8 Wochen waren die Blumenläden zu. Ich mache das jetzt richtig schick und richtig schön, richtig toll für die. Die sagen, oh, ist das schön, jetzt komme ich wie so ein bisschen Urlaub, nur für ein Abendessen oder in der Wohnhalle ein Cappuccino zu trinken. Ja? Und das hat wirklich voll geklappt, weil die Mitarbeiter waren so happy, dass sie wieder Gäste bedienen konnten und wieder gut sein konnten. Die Gäste waren wieder happy, dass sie da waren und sagten, Mensch, wie ist es euch ergangen in der Corona-Zeit? Ja, wir haben das gemacht und das gemacht und wir sind hier weitergekommen und das war einfach, das hat mich so gerührt, dass wir einfach so beide Parteien so angesprochen haben dadurch. Ne? Und da hat keiner gesagt, wie toll, dass sie da gestrichen haben oder dass der Fußboden da abgeschliffen wurde. Darum ging es gar nicht. Sondern es ging darum, um diese innere Einstellung, dieses Gefühl. So, und wo du sagst, jetzt warst du so lange eingesperrt, aber toll, jetzt geht's wieder weiter. Ich kann wieder arbeiten und ich freue mich, dass sie da sind. Ihnen wieder was Gutes zu tun hier. Und das hat mich extrem am Herz getroffen.
Tim, zeigt sich genau in dieser Krise, dass das für Jahreszeiten eben keine 3, keine 4, sondern 5 Sterne hat, dass Sie genau solche Mitarbeiter und so einen General Manager haben, die so kreativ denken und die so um die Ecke denken und in der Krise eine Chance sehen, als vermeintliches 3- oder 4-Sterne-Hotel.
Aber das hat nichts mit der Wertung zu tun. Also Sterne-Kategorien in Hotels hat oft was mit Angebot und bestimmten Möglichkeiten zu tun. Also Stern in meinem Hotel hat was anderes als in der Kulinarik, würde ich mal sagen. In der Kulinarik ist automatisch der Stern, also im Restaurant, eine Wertung in der Qualität. Mhm. Im Hotel würde ich eher mal und technisch rangehen und sagen, okay, das ist auch eine Frage des Angebotes. Also ich glaube, den 3. Stern kriegt man, wenn man dieses Angebot hat, den 4. Stern, wenn du einen à la carte, den 5. Stern, wenn du Roomservice hast oder 24, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was man aber deutlich spürt, und das ist diese einzigartige Symbiose, warum wir auch so Fan und hörig sind, ist eben Eigentümer, kauziger Eigentümer, den es nicht scheren müsste, sondern der drehen und schrauben könnte, um das Maximum rauszuholen. Den perfekten Direktor, muss man einfach sagen. Und durch diesen perfekten Direktor, perfektes Alter auch, Erfahrung, aber immer noch genug jugendliche Unvernunft, sagt nicht, das haben wir immer so gemacht, sondern auch da eine Fähigkeit, sich anzupassen.
Dann bist du tot. Wenn du das sagst, dann bist du tot.
Aber ist so, das passiert so oft. Nochmal, ich hab noch ein anderes Beispiel gleich im Kopf. Und die Mitarbeiter denn? Und da ist die Symbiose. Das wäre nämlich meine nächste, also Symbiose. Bei mir ist es egal, ob ich im Jahreszeiten 2-Sterne-Pommes oder asiatisch esse. Mich kümmert's nicht. Ob ich in der Bar sitze oder Afternoon, mich kümmert's. Ich werde sozusagen umarmt von jedem Konzept, was da irgendwie ist. Und das hast du inzwischen ja auch miterlebt. Gab es die Situation, wo du, also die, ich mag dieses Wort nicht so wirklich, weil wir reden immer noch über Menschen, wo sich Spreu von Weizen getrennt hat, wo du gesagt hast, not my cup of tea, hat sich entlarvt, ist in der Krise genau der Hund, also der, den man praktisch, oder diejenige, die man nicht so wahrgenommen hat. Weil ich habe ein, zwei Fälle bei mir, wo ich sage, oder bin ich auch ein bisschen dankbar für die Krise, weil ich habe einen klaren Blick bekommen.
Auf Mitarbeiter oder auf andere Restaurants?
Auf Mitarbeiter. Positiv wie auch negativ. Mhm. Ich habe nie gesehen, wie besonders diese Person ist. Habe ich nicht mitgekriegt. Also schon besonders, aber nicht so. Und ich habe auch gedacht, ach Mensch, dem habe ich sehr viel mehr angerechnet, was die anderen Personen eigentlich getätigt haben. Also es war so ein bisschen, und ich mag das ungern sagen, aber wir müssen uns ja auch hin und wieder mal damit beschäftigen. Ist ja nicht immer alles rosa-rot. Und in der Krise habe ich schon gesehen, boah, ich habe Mitarbeiter und Partner an der Stelle, würde ich sagen, also nicht Partner, Geschäftspartner, sondern Mitarbeiter als Partner, wo ich sage, leck mich am Arsch, danke, dass Sie da sind, weil die haben mich durch die Krise gezogen. Die haben mir Motivation gegeben, weiterhin an das zu glauben, an das ich glaube. Und wären die ängstlich oder so, und die hatten Energie, Kreativität und es hat Spaß gemacht, zu entwickeln und zu machen und zu tun. Und dann habe ich auch so bei ein, zwei gedacht, Mensch, von dir hätte ich das jetzt eigentlich erwartet, dass du mit wehendem Schwert nach vorne gehst. Und ja, ist auch in Ordnung.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Das ist, glaube ich, in jedem Betrieb so, egal wie gut wie er ist. Ja, ja. Zum Glück war es so, dass das Positive überwogen hat, aber du hast immer ein paar dabei, wo du sagst, hätte ich echt nicht gedacht. Aber das ist ja immer das. Wenn alles gut ist, ob das jetzt in der Freundschaft, Beziehung, Ehe ist, Geschäftsbeziehung, ja, wenn es schwer wird, dann siehst du, wer zu dir steht oder nicht. Wenn alles gut ist, du bist erfolgreich, alle kommen zu dir, du verdienst Geld, alles toll, du bist in, du bist angesagt, dann hast du so viele Freunde, viele von denen willst du eigentlich gar nicht haben. Aber wenn es nicht mehr gut ist, und ich will nicht sagen, du liegst am Boden, so schlimm muss es nicht sein, aber dann merkst du, auch, wenn du krank bist. Geh mal irgendwo eine Weile ins Krankenhaus, wer dich dann noch anruft, wer dann noch vorbeikommt. Ja,
das mache ich übrigens nie. Ich rufe nie Menschen im Krankenhaus an. Ich schäme mich dafür.
Weil?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe nicht das Gefühl, dass es...
Kannst dich nicht anstecken, das weißt du, ne?
Nee. Also, weil ich nicht das Gefühl habe, ich kann irgendwas verändern an der Situation. Ich gehöre wirklich den Ignoranten.
Nee, wenn es dann die Freunde wissen,
ein Freund von dir,
du auch niemand an.
Eckert hatte ja einen Herzinfarkt irgendwie und wir sind befreundet und ich habe ihn nicht angerufen, weil ich wollte ihm nicht ein weiteres Zeichen von Schwäche... der lag im Krankenhaus und ich wusste das und ich habe mich informiert und ich wusste genau Bescheid, aber ich habe ihn nicht angerufen, weil ich dachte so, wenn ich ihn jetzt anrufe... Ich weiß nicht, ob ihm das gut
gefällt. Das ist vor der SMS-Moment.
Oh, gut. Ja. Habe ich nicht dran gedacht.
Dafür hast du SMS.
Dafür hast du
guter Moment.
Und guter Moment. Und du kannst irgendeine Kleinigkeit vorbeischicken.
Ich wollte ihm nur nicht das Zeichen geben, dass ich weiß, dass er gerade schwächelt. Weil Eiki ist so ein Tier, so ein Stier.
Aber weißt du,
was ich meine? Also so, wenn ich beschützen kann, wenn ich irgendwas tun kann, ja, alles, dann würde ich sogar übernachten.
Also ich sage dir eine Sache. Ich mache sowas auch sehr persönlich gar nicht. Ich bin jemand, also zum Beispiel Geburtstag, ja.
Auch.
Ich hasse das, wenn Leute zu mir, möchte es gar nicht haben. Also es ist für mich ganz schlimm.
Total.
Und ich habe ein großes Glück, weil ich am 28. Dezember Geburtstag habe. Das ist ja im Hotel nicht viel los.
Und dann bin ich immer weg.
Und alle sind
mit sich beschäftigt.
Genau. Und es gibt bei uns so auf unserem Tagesreport, der an alle Mitarbeiter geht, steht immer drauf, wer an dem Tag Geburtstag hat. Ich bin nicht auf der Liste drauf, weil ich möchte das nicht. So. Aber jetzt war ich, vor 2 Jahren ging es mir ganz schlecht. Das weiß auch keiner, weil ich das nicht groß in die Glocke habe. Und ich bin auch keiner, der das möchte, aber ich habe mich schon gefreut über eine kleine Geste, wo die Leute gesagt haben, ich bin bei dir, da, komm, du schaffst das, du bist stark. Keine seimenden 30-Minuten Telefonate oder sowas, aber nur ein kleines Zeichen, zu sagen, okay, der hat das gecheckt und alles gut, der ist bei mir. Es ist keine schlechte Sache. Also, weil ich auch einer bin, der es eigentlich gar nicht mag, aber in dieser Situation, mir ging es wirklich, also wirklich dreckig. Ich hatte also... mein Immunsystem war so runter und ich habe das einfach, ich habe zu viel gearbeitet, ich habe es nicht ernst genommen. Und dann hat mein Schwager gesagt, so, jetzt ist Schluss mit dir, der ist Chirurg. Der sagt, du gehst jetzt zur Internistin, die kenne ich, da habe ich für dich einen Termin gemacht. Und ich war also kurz davor, ich hatte eine Lungenentzündung und das hätte also bisher böse enden können.
Hast du das gemerkt? Ich habe das 2-3 Mal jetzt schon von Leuten gehört und jedes Mal denke ich, oh, da wäre ich auch ein Typ für.
Ist Lungenentzündung nicht mit Husten?
Nö. Nee.
Muss nicht sein. Also ich habe echt die rote Karte gekriegt und die hat zu mir gesagt, jetzt ähnlich wie in Corona-Zeiten, Sie müssen jetzt sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Keine Fliegerei mehr. Kein Räumen mehr mit Klimaanlage. Halten Sie sich 1,50 Meter von allen Leuten weg, die nicht in Ihrer Familie sind. Kein Händedrücken mehr. Also wie jetzt Corona. Und dann habe ich gedacht, ich wohne im Hotel. Wie soll ich das machen?
Vielleicht bist du China.
Das ist schon zwei Jahre her.
Also ich hoffe, da würde ich mal die Blutprobe ziehen lassen. Vielleicht ist das gar kein China-Problem.
Deswegen ist der Changer so hart hier mit
allen. Nee, und deshalb hat es Itzgül auch so viel getroffen, weil ja alle aus Hamburg dahin fahren. Also,
ich war nicht in Itzgül.
Die Pest kommt aus Hamburg. Entschuldigung.
Nee, aber ohne Quatsch. Jetzt so. Und dann habe ich gedacht, es gibt nur eine Möglichkeit. Wir haben so ein kleines Ferienhaus an der Ostsee. Okay, da gehe ich jetzt hin. Und das war so im Frühjahr. Da ist dann auch niemand gewesen. Ich kann mich bei keinem anstecken und gar nichts. Musste da echt 3 Wochen und habe ich jeden Tag Infusionen gekriegt, damit ich wieder hochkomme. Und gesagt, wenn Sie sich jetzt irgendwo anstecken, dann ist wirklich, also eine Minute vor 12. So, und das war wirklich eine, aber ich habe das natürlich, also es hat nirgendwo, wurde das irgendwo runtergehalten. Aber ich habe mich dann trotzdem gefreut, wenn sich da jemand gemeldet hat oder eine kleine Geste.
Und kannst du dann den Blick
auf die E-Mails lassen? Ja, aber ein bisschen doof ist das ja, wie jemand, der auch nicht von seinem, der sagt, also der kein Gehabe um seinen Geburtstag macht und dann sagt so, ja, bei mir hat auch keiner gratuliert.
So nee, das bin ich nicht.
Ich sage, ich rufe ihn ja an und sage, Digga, vergiss nicht, ich habe Geburtstag.
Ach so, stimmt.
Ich will anders. Obwohl, das wird weniger im Alter. So langsam ist mir Geburtstag auch eher unangenehm.
Kurz,
nicht wegen älter werden, sondern weil ich sage, ja, so wichtig ist es auch nicht.
Kurzer was Service an die Fietes. Wir sind bei einer 9 Flasche Weißwein. Das ist... Ja, das ist der Pinot Gris. Mir wurde hingeschrieben, das Est ist leise, das Tee auch.
Das ist ein grauen Burgunder.
Großes Holz, über 1000 Liter, cremig, buttrig, schöner Schmelz nach hinten raus. Bist du dann jemand, wenn du dann der Ostsee in deinem
Häuschen
bist?
Weißt du, was mir gefallen würde, wenn du verstehen würdest,
du hast
was
gesagt, du da vorliegst?
Entschuldigung, ja, du hast recht.
Achso, nee, ich lese hier nur ab, wie mir geschickt.
Das ist ein bisschen so wie bei Edeka. Ich weiß nicht, gibt es das da noch in den Weinregalen? wo dann steht, passt gut zu Grillfleisch, ja, Fisch ja. und Käse. Ja. Passt gut zu, egal welcher Wein, Grillfleisch, Fisch und Käse.
Leider hast du mir jetzt vor, ich hätte ihn jetzt gefragt, ich hätte gesagt, Sebastian, was, ich bin so enttäuscht, ich hätte eine gerne Grauburgunder von dir gehabt.
Ja.
Weil die meisten Leute wissen gar nicht, dass ein Pinot Gris ein Grauburgunder ist.
Doch, das hätte ich sogar gewusst, das eine ist Franzose, das andere ist Italiener.
Nee, in Grauburgunder ist es die Traube.
Ach so, siehst du, ich kenne mich aus. Sehr gut, war nur ein Test, Ingo. Sehr, sehr gut. Du verstehst was von deinem Geschäft. Wenn du dann in der Ostsee bist und dich auskurierst, kannst du dann dein Handy tatsächlich zur Seite legen und deinen Laptop zuklappen und liest nur noch ein gutes Buch? Oder kannst du dir das gar nicht leisten?
Eigentlich kann ich mir das nicht leisten, aber was ich dann mache, und man wird ja im Alter auch ein bisschen weiser und ein bisschen... Ja, besonders. Ich mache das dann so oder probiere es, wenn ich keine großen Krisen habe, die ich machen wollte. Mein Problem ist ja, ich habe noch ein paar andere Hotels, die ich mit betreue in meiner regionalen Funktion. Mhm. Und wenn es dann irgendwo brennt, dann muss ich auch im Urlaub oder wenn ich nicht ausgehe, muss ich mich trotzdem einschalten. Aber ich mache es so, dass ich sage, Routine ist, morgens einmal kurz durchscannen, was ist da. Und dann wirklich, wenn nichts ist, den ganzen Tag nicht gucken und immer noch mal abends, so gegen 17 Uhr, dann kannst du noch ein bisschen reagieren oder 16 Uhr und dann einfach nur das Nötigste machen. Und das kann ich eigentlich mittlerweile ganz gut. Und ich kann dann auch wirklich, das mache ich jetzt auch eigentlich auch am Wochenende, dass ich sage, okay, da gucke ich jetzt nicht drauf und das Ding legst du einfach irgendwo hin, steht auf und ich lese ein Buch, ich gehe gerne segeln, wie drin stand. Ich habe vom guten Freund von mir, das war wirklich also toll, du kannst mir eigentlich kaum was schenken, weil ich habe mehr oder weniger alles und habe Zugriff auf viele Sachen. Und dem habe ich ein paar Gefallen getan und der hat ein Faible für alte Autos und alte Sachen. Und der hat eine Zündapp Watercooled gehabt, ein Kleinkraftrad. So. Und ich war bei dem beim Grillen eingeladen vor einem Jahr.
Antreten noch?
Nein, also... Das kennst du nicht, da bist du viel zu jung. Kleinkraftfahrt, da musst du kicken und das Ding fährt also über 100 Stundenkilometer.
Okay. Ja, ja. Also kein Moped.
Nee, das ist eine Nummer höher, da brauchtest du früher den Führerschein Klasse 4 dafür. So. Und das Ding habe ich Probe gefahren und als ich dann zurückkam, hat er mir gesagt, du hast so ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Dann habe ich ihm erklärt, ich sage, du Thomas, früher war das ja so, es gab die Kreidler-Fraktion und die Zünder-Fraktion. Das ist wie BMW oder Mercedes. Mhm. Ich war immer ein Kreidler. Fan. Und ich habe früher eine Kreidler Forette gehabt, 78er Baujahr. Und die gab es in zwei Farben, in grün und in orange. Und ich habe eine grüne gehabt, so ein hellgrün. Das hat der Kerl sich gemerkt und hat ein Jahr lang geguckt bei eBay und hat dann tatsächlich für mich genau dieses Moped oder dieses Kleinkraftfahrer, was ich früher hatte, für mich gekauft. Das hat heutzutage schon also einen Sammlerwert. Und ruft mich an und sagt, du Ingo, ich wollte dir noch ein paar Sachen kurz mal vorbei. Bist du denn dann und dann da? Ich sage, ja, ich komme mal bei der Garage vorbei. Dann macht er sein Auto auf und da steht diese Kreidler Florett drinne mit einer großen Schleife drauf. Und ich habe mich so gefreut. Und das ist wie wenn du Musik hörst aus alten Zeiten, die Erinnerung kommt. Klar. Wenn ich mit dem Ding durch die Gegend knatter und du schaltest den zweiten Gang runter oder so, dann kommen die ganzen, wie früher hieß das Disco, ne? Ja, heute heißt das Club, was dann so alles, das läuft dann wie so ein Film ab. Und die habe ich halt bei mir oben an der Ostsee. Und damit fahre ich dann morgens zum Brötchen holen oder mache eine kleine Spritztour. Und das ist einfach sensationell. So, oder ich gehe eine Runde segeln. Ich habe so einen kleinen Katamaran, mit dem ich da durch die Gegend knatter. Und das ist für mich dann Entspannung. Und da gucke ich dann auch nicht auf die Handys, sondern das muss warten. Und ich sage mal so, wenn es denn wirklich hart auf hart, dann wird schon einer anrufen, weiß, wo ich bin. Und dann sagt, du musst jetzt was machen, das brennt.
Wahnsinn. Die Gastronomie hat ja jetzt während der Corona-Krise sich unglaublich zusammengefärscht und hat solidarisiert untereinander. Und es gab unter anderem ja auch mit Patrick Rüther und mit Coral Elche und den Jungs von Salt and Silver so ein Konglomerat, die sich dann wirklich bis hin zur Regierung durchgebissen haben und die Forderungen im Namen der Gastronomie nach vorne getragen haben. In der Hotellerie gab es das auch? Das hat man gar nicht so großartig mitbekommen oder gab es das?
Doch, das gab es jetzt gerade. Wir haben gerade so eine so ein Konglomerat gehabt. Du kannst nicht immer alle mitarbeiten, das geht ja nicht. Klar. Wir waren jetzt gerade bei meinem tollen Kollegen Alexander Eisenbrei im Öschberghof in Donaueschingen und der hat dort 25 Leute der Hotellerie und Gastronomie aus allen Ebenen, Privat, Kette, zusammengebracht, zusammen mit unserer Hauptgeschäftsführerin des DEHOGAS, also des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, mit dem Präsident von Baden-Württemberg. Er hat ein paar Bundestagsabgeordnete da, FDP und CSU. Und wir haben gesprochen. Was können wir machen? Wie können wir mehr Lobby machen? Wie kommen wir besser an die Politiker ran? Weil die Gastronomie und Hotellerie ist immer noch nicht richtig angekommen in Berlin. Die konzentrieren sich sicherlich auch zu Recht auf die Automobilbauer, auf die Lufthansa, Karstadt-Konzern, all solche Sachen. Aber wir so als Tourismusbranche werden nicht so richtig wahrgenommen, obwohl wir, wenn man sich die Zahlen anguckt, also von den Mitarbeitern und von dem auch, was passiert, also mit großen Zahlen dabei sind. Und davon hängen ja auch ganz viele andere Branchen ab. Busfahrunternehmen, Taxis, der Einzelhandel und was nicht alles da dran hängt, wenn keine Touristen nach Deutschland kommen. Und das haben wir also auch gemacht und wir haben wirklich eine tolle zwei Tage gehabt, haben das also gut diskutiert und haben abgestimmt, dass wir es ein zweites Mal machen wollen, direkt im September. Werden dort auch ein paar Leute aus Berlin zu einladen. Und man muss sich dann auch nicht nur immer auf Politiker konzentrieren, wo wir wissen, die sind uns wohlgesonnen, sondern welche, wo wir wissen, die haben uns nicht auf dem Radar. Und die werden wir im September einladen und sagen, das sind hier unsere Probleme und was könnt ihr für uns tun? Also das tun wir auch.
Vor allem, ihr tut natürlich in Vierjahreszeiten per se von Natur aus immer ein bisschen mehr, als man machen muss. Wenn ich jetzt im Hotel für Jahreszeiten ein Zimmer reserviere, dann kann ich aber nicht auf all den Luxus, vor allem auf meine Suite zurückgreifen, den ich sonst gewohnt bin. Oder es ist schon ein bisschen anders. Es gibt keinen Roomservice. Ich kann
doch, bei uns gibt's alles.
Nein, ich meine, Entschuldigung, du kannst das Frühstück nicht so machen wie sonst, sondern du frühstückst auf dem Zimmer.
Nein, bei uns kriegst du alles.
Also die Empfehlungen sind ja, wenn du es nicht gewährleisten kannst, die Abläufe zu kontrollieren und zu sichern, gibt es Maßnahmen, die es einem leichter machen. Das bedeutet keine Dekoration, weil dann musst du sie nicht putzen. Bedeutet keine Blumen, bedeutet keine Gestecke. Wir haben am Anfang die ersten zwei Tage, vielleicht einen Ticken länger, in der guten Botschaft, das Besteck eingeschweißt, weil ich gedacht habe,
so. Aber das passt zur Botschaft wiederum.
Ja, auch, wollte ne? ich nur sagen, aber nur als Gimmick. Ja. Ne? Und dann haben wir gesehen, es ist Blödsinn, da produzieren wir zu viel Müll. Dann hatten wir gar keine Deko. Habe ich jetzt gesagt, okay, die Mitteltische dekorieren wir bitte. Jetzt gehen wir dazu über, wieder auch Menagen, also Salzfahrer, irgendwelche kleinen Dekoartikel reinzustellen. Mit der klaren Ansage, weil jetzt wissen wir, wie wir diesem Aufwand gegenüber auch gerecht werden können, dass wir das dann auch ordnungsgemäß reinigen als solches. Und wenn du es halt nicht kannst, dann gibt es Empfehlungen, Dinge zu minimieren. Und das macht es einfacher. Am Anfang haben wir auch 2,50 Euro pro Person Corona-Aufschlag genommen.
Genau, das ist, worauf ich hinaus wollte.
Warte, ganz kurz.
Ich weiß, für einige Leute ist es schwer zu verstehen, aber wir bewegen uns im niederpreisigen Segment, nicht im billigen Segment, aber eher so, okay, davon kann man leben, aber da muss auch schon gut wirtschaften können. Und jeder extra Euro Belastung ist in der Gastronomie, gerade in diesem Betrieb, den ich da führe, wäre eher ein Grund gewesen, nicht zu öffnen. Weil irgendwann zahle ich nur drauf. Und dann hätte ich auch aufmachen können und jedem Gast 10 Euro in die Hand geben können. Dann hätte ich sagen, gehen Sie woanders essen, ich subventioniere sowieso. Das haben wir schnell abgeschafft, weil die Gäste toll waren, weil die Gäste sofort gut reagiert haben, weil sie total.
Mit mehr Trinkgeld oder mit Verständnis?
Mit Verständnis, mit ihrer Art und Weise, mit ihrem Ganzen, mit ihrer, wie sie uns den Laden.
Aber du entwickelst ja dann auch die für die Zukunft, die sagen, wow, da gehe ich
total,
später auch wieder
total,
hin. Ja? Die haben in der Krise, haben die das gemacht und da gehe ich hin.
Ja, und wenn jetzt, und aber auch noch was, wenn die Gastronomen, die gerade nicht sehen, dass jeder Gast ein Geschenk ist und ein Vertrauensbeweis der Gäste, die vertrauen uns und die nicht mit voller, also positiver Demut, ich meine nicht Unterwürfigkeit, Demut ist was anderes als Unterwürfigkeit, die sagen, ey, das ist so geil, da kommt jemand in dieser Krise, in dieser Phase, in dieser Situation, wo noch so viele Unwägbarkeiten sind, wo wir immer noch nicht wissen, was es eigentlich genau ist und wie es genau, also eigentlich Chapeau. Und das macht gerade große Freude und das macht ist wieder ein schönes Zeichen, warum Gastronomie eben so ein toller Beruf ist. Und ich glaube auch, das ist
eine Erfüllung. Das ist eine Erfüllung, wenn du das siehst, boah, und die Gäste, die wertschätzen das und sagen, boah, und da gehe ich gerne hin. Und da gewinnst du wirklich Freunde fürs Leben, weil jetzt bist du in einer schwierigen Situation, wie wir vorher besprochen haben, und du gehst da trotzdem durch und sagst, ich tue alles für dich, dass du sicher sein kannst.
Trotzdem macht, wenn man euch zuhört, macht ihr es beide ein Ticken anders als das Gros. Ihr seid einfach besonderer, ihr seid einfach kreativer und ihr seid eventuell auch anpackender.
Nee, wir haben die Bühne, darüber zu reden und wir haben die Fähigkeit, das zu verbalisieren. Das ist genau das, was ich sagen will, oder was jetzt so mein nächster Satz gewesen wäre. Lasst die Leute, was denn?
Nee, red weiter. Wir haben hier genau, einfach.
Den Gastronomen, die jetzt eben, du sagtest gerade das Wort Erfüllung. Und wenn du dein Leben in Gefahr siehst, und damit meine ich jetzt dein emotionales, dein kreatives, dein tätiges Leben, wir reden nicht von der gesundheitlichen Leben, dann ist es ganz normal, dass, oder ich glaube, sehr nachvollziehbar, dass auch der ein oder andere in eine Schockstarre gerät, weil, ich rede jetzt nicht weiter. Nee, das ist mir zu blöd, wirklich.
Anna-Maria, nein. Wir haben ein Kabelproblem. Wo ist denn das? Wir haben ein Kabelproblem.
Wir sagen jetzt nicht, welcher Gast hier heute randaliert hat. Wir fragen, welcher Gast und welche Randalierung.
Der Assi aus Frankfurt war es nicht.
Also ich setze.
Da muss eine Frau kommen.
Es ist ein Armutszeugnis.
Vielen, vielen Dank.
Du sagst es gerade, Erfüllung, und ich glaube, das ist auch das, was bei einigen Leuten und auch bei mir zwischendurch mal zu einer, ich will nicht sagen Schockstarre, aber zum Schock geführt hat, wo ich sagte, krass, mein Leben ist in Gefahr. Das, meine Vision, das, worauf ich habe alles diesem Leben unterworfen. Ich habe so viele Kompromisse gemacht, ich habe so viel geopfert, habe so viel auch bekommen und jetzt laufe ich Gefahr, das nicht mehr zu bekommen. So, und da wirklich den Weg selbstständig, wenn man nicht in einem guten Umfeld ist, wenn man nicht mit von anderen Leuten auch getragen wird und wenn man auch vielleicht auch nicht sofort von den Gästen mitgenommen wird. Denn ich weiß noch, als ich die Botschaft wieder geöffnet habe, meine größte Angst war, dass alles, was wir hier gerade machen, dass wir nicht zurückbekommen, weil wir arbeiten für den täglichen Applaus, sprich für das Wohlgefühl der Gäste. Also wenn die sich wohlfühlen und sagen, oh, danke, es war ein schöner Abend. Das ist unser Applaus. Das ist das, was andere Leute, was die auf motiviert. Der Bühne stehen, was einen motiviert. Und wenn aber irgendjemand eine schöne Geschichte...
Kredit auf diesem Applaus, sowohl das für Jahreszeiten als auch die Bullerei.
Aber es gibt so viele kleine, zauberhafte, leise Geschichten, die schon passiert sind, die wir auch tagtäglich erleben. Ich war auf Sylt und habe ein zauberhaftes, kleines Restaurant gesehen. Die haben gerade auch zum Jahresanfang geöffnet in Kaitum. Sylt ist jetzt nicht unbedingt ein Eldorado für, ich sag mal, normale, kreative, junge Menschen, einen Laden zu öffnen, wenn du nicht irgendeinen Shampoos-Bezug hast oder eine Bezugsquelle oder die Läden sind schon seltsam definiert da. Oma Wilma. Zauberhafter kleiner Name. Ich habe mir die Speisekarte angeguckt.
Shoutout, musst du jetzt sagen.
Wirklich Shoutout. Also ernsthaft, der Laden ist an Normalität kaum zu übertreffen. Ist aber ein Individualismus auf der Insel Sylt ist solitär ist. Ich wüsste keinen einzigen Laden, der in dieser Bescheidenheit, in dieser Bodenständigkeit gepaart mit dieser Qualität und mit so viel Empathie für das Individuum, einfach großartig. Es war richtig, richtig, richtig toller Laden. Und das Essen war auf der einen Seite handwerklich, wo ich sage, ich kann das, ich verstehe das und ich war trotzdem voller Bewunderung, weil es so exakt war, weil es so genau war und weil es genau auf den Punkt gelandet ist, den es eigentlich auch treffen wollte. Und es war nicht verkrampft, es war nicht umständlich. Also es war wirklich, muss man jetzt nichts erwarten. Aber ich kenne auf Sylt drei geile Läden, das sind in der Sterne-Kategorie, gibt es wahrscheinlich mehr, aber ich kenne sie nur, die drei. Und wenn du mal einen drunter essen willst, ohne in die Scampi-Pfanne abzurutschen oder so, gibt es nur diesen einen Laden. Und ich fand das so bemerkenswert. Also es gibt diese kleinen, leisen Geschichten irgendwie, die haben jetzt gerade geöffnet. Und wären sie nicht in der Souveränität der Insel Sylt in einem Dorf wie Kaitum, was per se in zwei Jahren, in einem Jahr, wird das Ding brummen durch und durch. Also Sylt wird nicht ins Wanken geraten. Dafür ist da zu viel Geld auf der Insel.
Aber nochmal kurz zurückzukommen. Du hattest gefragt, was erwartest du, wenn du jetzt zu uns kommst?
Genau, weil ich habe mir euer Stay Safe Sheet durchgelesen und da steht ja zum Beispiel drin, dass das Housekeeping eben nicht so läuft, wie man es gewöhnt ist.
Also, es kommt kein Housekeeper ins Zimmer rein, wenn der Gast da ist. Das ist ja sowieso gut, weil du möchtest ja keinen stören. Aber wir haben uns natürlich extrem Gedanken gemacht, wie können wir es schaffen, dass wir den Gast eigentlich alles, was er vorher hatte, auch jetzt bietet. Auch wenn es genau. ein bisschen schwieriger ist, wie Tim das erklärt hat. Ja. Du kannst bei uns Roomservice bestellen. Ja. So, du kannst dir wünschen, wenn du es möchtest, dass das einfach nur vor der Tür abgestellt wird, dann hast du keinen Service. Du holst dir das Tablett selber rein und rufst an, wenn es wieder abgeholt werden soll, stellst es raus. Wenn du keine Berührungsängste hast, und ich sage mal so, wir haben ja auch viele Gäste, die nicht unbedingt in diesem Alter sind oder gefährdete Personen sind, die sagen, ist gar kein Thema für mich oder vielleicht, ich habe schon Corona gehabt, ich bin immun, ja, kommen Sie rein, machen Sie alles für mich. Du kannst es dir aussuchen. Mhm. Bei uns gibt's und wir scheuen da auch keine, also keine extra Anstrengung. Es gibt Blumen bei uns im Zimmer. Wir haben alles, was wir vorher hatten. So, Frühstück. Wir haben schon immer ein à la carte Frühstück unten in der Kondi serviert. Für uns nichts Neues. Andere Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die saufen total ab, weil sie es noch nie gemacht haben vorher, ist ja ganz klar.
Richtig.
Und dann haben wir gesagt, was können wir denn jetzt machen, weil viele Leute aber gerne auch so Buffet, und wir haben ja immer beides gehabt, bedienen wollen. Und Buffet ist ja nicht erlaubt.
So, und haben wir gesagt, jetzt wieder, glaube ich.
Ja, aber war nicht erlaubt. War
ja,
nicht erlaubt.
Ja, haben ich glaube jetzt wieder.
So,
ja.
Unser Food and Beverage Director, haben wir gesagt, so, wir machen trotzdem ein Buffet, aber wir stellen dann eine Plexiglaswand vor auf und wir servieren dem Gast, was er haben will. Das heißt also, er nimmt sich nicht vom Buffet, sondern wir geben ihm das. Mhm. Ja. So, das heißt also, wir haben auch ein Buffet offeriert, wo er sagen kann, ich will davon drei oder vier haben und davon gar nichts oder davon einen haben. Und es funktioniert.
Also aber er sieht das Buffet auch, weil ich habe es jetzt genau. Nein,
Plexiglaswand, du hast alles okay, davor.
Ich habe es jetzt nämlich auch erlebt, Buffet, aber es war leider hinten aufgebaut.
Nein,
das heißt, du konntest nicht sehen.
Nein,
was. Dann dachte ich,
nein,
nein,
du hast nur, im Prinzip, sag mal, du bist jetzt eine ältere Person und die kann nicht mehr so und geht mit ihrem Chaperon dort zum Buffet und sagt, gib mir mal davon, was davon. Das macht einfach der Mitarbeiter. So. Ja. Ja, das heißt, wir haben uns überlegt, wie kann ich trotzdem dem Gast, der ein Buffet haben will, ein Buffet bieten, ohne dass es gegen Corona verstößt.
So. Hattet ihr schon Schlangenbildung?
Frühstücksmäßig haben wir schon, haben wir schon gehabt.
Aber es ist ja generell bei euch zur Frühstückszeit immer sehr voll.
Aber keine Schlange? Keine Schlange. Das ist ich. Also ich war wirklich einmal da frühstücken, weil ich bin kein Frühstücksmensch. Und wenn ich mal im Hotel bin, dann mache ich auch gerne mal oben aufs Zimmer. Und das war eine der Situationen, wo ich auch gedacht habe, ja, das ist schon so ein Kompromiss, weil in dem Hotel, und da konnte das Hotel diesmal nichts für, bildete sich eine Schlange von 10 Personen, die in 1,50 Meter Abstand, also man arbeitete sich langsam so durch den Gastraum, war ja auch unglücklich, aber sie hatten halt keine andere Wahl. Und die waren personell gut besetzt, die Mitarbeiter waren auch top, haben das gut gemacht und das Ganze drumherum. Aber es ist ja, ich meine, kennst du auch selber, da stehst du irgendwie, du weißt genau, was du willst, aber du reißt dich ein. Und die Person vor dir...
Nimmt's weg.
Nee, das Schlimmste ist so, nimmt es, doch nicht. Und dann guckt sie sich nochmal um, bewegt sich aber nicht, also blockt den Bereich weiter. Und du weißt, ich komme in die Gänge, ich weiß auch, was ich will.
Ja, genau.
Also move on! So sagst du nicht, weil das ist ja morgen.
Aber Buffet hat auch immer ein bisschen was von Hunger, von Fressenheit, ne?
Also ja, aber gerade Frühstücksbuffet, weil die meisten Menschen essen, also das ist ja auch so, was mich immer wieder fasziniert. Die meisten Menschen frühstücken immer das Gleiche zu Hause. Und jetzt haben sie die Auswahl am
genau,
Buffet und die sind komplett überfordert damit. Ja, die sehen, das sieht aber auch, das sieht auch noch alles geil aus. Und dann fangen sie an zu überlegen.
Aber nur mal
vor der du könntest auch einen halben Meter weg überlegen, aber nein, die überlegen ja da, wo du ran willst.
Mhm. Ja, for the record, ich hasse Buffet. Das Schlimmste, was du mir antun kannst, mir ein Buffet zu geben.
Ja, eigentlich
ich hasse es. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen dadurch geschuldet, dass ich in den USA gearbeitet habe. Und da habe ich, weiß nicht, da haben wir im Ritz-Carlton in Laguna Niguel gearbeitet, ein sensationelles Hotel, was heute auch noch da ist und in einem tollen Zustand ist, mit Blick über den Pazifik. Und da haben wir jeden Sonntag diesen Sunday Brunch gehabt, ja. Und dann kamen da diese dicken Amerikaner und die haben sich dann die Teller Waffle with Syrup und dann Sausage on top. Also die Dinger vollgeladen, da konnte sie nur schlecht werden als Europäer, ja. Und ich hasse das, mich beim Buffet, genau was du sagst, da anzustellen, ja. Und dann ist ja einer vor dir und der eiert da rum und du willst am liebsten überholen, ne. Und sagen, ich weiß genau, da will ich ran, da will ich da. Aber ich, wenn ich irgendwie eine Chance habe, auch Frühstück, ich muss kein Buffet haben. Ich sag zwei, drei kleine Sachen und dann ist man auch nicht so in der Versuchung, noch mehr zu nehmen. Dann sage ich, das bringt mir das her. Und
ich finde auch, dass das Buffet, also gerade Frühstücksbuffets international, wenn du jetzt mal wirklich ein paar Fernreisen machst oder so, eigentlich so ein bisschen den Peinlichkeitsgrad für den nicht kennenden Gast erhöht. Soll heißen, als die Asiaten oder die Araber bei uns im Interconti früher gewesen sind, Da habe ich mich auch mal immer gewundert über die Konstellation, die sie sich da auf den Frühstücksteller gepackt haben. Das machte keinen Sinn, aber jetzt gehen wir mit der Prämisse dahin und sagen, okay, das ist Frühstück. Also muss auch irgendwie alles zusammen.
Tim, es ist immer all you can eat. Die sagen, okay, nee, das ich muss auch. Ich jetzt abfrühstücken. Aber das habe ich ja bezahlt. Aber das kann ja so spät. Oft hingehen, ja.
Aber nochmal, ich auch, wenn ich in Japan bin und da gibt es eben das, also lustigerweise,
was alle,
ja, pass auf, alle Europäer essen japanisches Frühstück und alle
zumindest asiatisch
wirkenden Menschen frühstücken das europäische Frühstück. Ja. Die haben immer diese, und da kriegst du halt Miso-Suppen, da kriegst du Rührei,
Soba-Nudeln.
Also du kriegst eingelegtes, fermentiertes und dann hast du ganz viele Schälchen und dann fügt man sich das ein bisschen zusammen. Aber da ist ein Gesetz dahinter. Also es gibt schon Zutaten, die nicht zusammengehören und es gibt Zutaten, die gehören zusammen. Mhm. Woher soll ich das wissen? Also mache ich eigentlich nur auf asiatische Art und Weise, also auf europäischer, ich mache mir halt alles drauf. Rührei, die Nudeln, dann habe ich hier ein bisschen Sashimi, ein bisschen whatever. Dann kommt ein bisschen Sprinkle, ein bisschen Eige, weil ich weiß nicht, wie der Asiate frühstückt. Aber und ich glaube auch manches Mal, dass sie dann denken so, du bist so ein Bauer, ey. Also in ihrer asiatischen.
Aber würde der Gast denn das Buffet vermissen, wenn du sagst, als notorischer Buffet-Nichtmöger, ich bin hier der Hoteldirektor, das Buffet ist ab sofort Geschichte und es wird nur noch am Tisch bestellt?
Ist das so gewesen? Wir haben jetzt uns ganz streng an die Auflagen gehalten, mhm, ja, und haben gesagt, es gibt nur à la carte Frühstück.
Ja, finde ich aber auch scheiße.
So, und dann haben wir gestern gesagt, ach, also wenn du das zu mir sagst, vielen Dank, ich habe à la carte, ich brauche kein Buffet. Hm. Haben sie nicht auch Buffet? Und dann haben wir gesagt, wie können wir es jetzt hinbekommen, dass wir nicht gegen die Regeln verstoßen? Da wirst du halt kreativ und trotzdem ein Buffet anbieten.
Aber es gibt zwei Punkte, warum ich Buffet wirklich scheiße, à la carte wirklich scheiße finde. Nur beim Frühstück. Also ja gut, abends auch nicht so geil, weil es leidet immer ein bisschen. Aber
à la carte leidet?
Nee, Buffet, abends.
Du hast eben gesagt, du findest à la carte scheiße.
À la carte Frühstück.
Ja, du sagst, abends ist es ja genauso.
Abends ist okayisch.
À la carte ist
nein. Okay. Heute bist du in die Mangel genommen, Tim.
Nochmal, abends ist Buffet.
Du hast jetzt nee, du hast eben gesagt, à la carte. Du hast eben dich
zwei Kino Grigio.
Nee, jetzt muss ich ganz kurz. Also, ich finde, ich fange vorne an.
Ja.
Ich finde à la carte Frühstück richtig scheiße.
Ja. Weil?
Und ich finde es richtig geil, ja.
Weil ich nicht weiß, was ich frühstücken will. Dann kriege ich eine Liste und ich muss ankreuzen. Oder ich muss dem Kellner sagen, ich habe meine Speisekarte. Und dann weiß ich noch nicht, oh, ich habe es noch nicht gesehen, jetzt habe ich ein bisschen Appetit. Ach, so also jetzt ist da. Und dann dauert das auch. Nochmal, ich sitze in 10 Minuten, warte, bis da.
Aber was so. Frühstückt man? Du kannst einen Obstsalat oder Ei.
Ach, da gibt es tolle Sachen.
Bist du irre?
Du kannst Ex-Benedict frühstücken. Da gibt es so viele.
Eine Eikarte.
Kanadische Waffeln mit kanadischem Ahornsirup. Aber es gibt die tollsten Sachen. Und es ist ja eigentlich tatsächlich so, also zum Beispiel, ich bin zu Hause kein großer Frühstücker.
Ja.
So. Aber wenn ich weg bin oder im Urlaub bin.
Du jeden Morgen. Theoretisch.
So, dann sage ich, okay, jetzt bin ich nicht. Und jetzt möchte ich mal das Essen, was ich sonst eigentlich gar nicht habe. So. Und dann da gibt es tolle tausend Sachen.
In München isst man dann mal eine Weißwurst.
Zum Beispiel zum München, Frühstück. Ja, genau, stimmt, das mache ich dann auch. Genau, genau.
Aber mir fehlt dann, weil Frühstück ist dann auch immer eben, was er sagt, Waffeln, es sind Ex-Benedict, es sind Rühreier, Omelette, ich bin kein großer Ei-Fan.
Büchern, Müsli, was du da alles haben kannst.
Ja, aber ich habe dann eher Bock, so habt ihr nicht Nudeln? Also ich würde gerne Nudeln morgens essen. Dann finde ich es schnassi. Aber im Skiurlaub esse ich Spaghetti Bolognese zum Frühstück.
Was? Ich schwöre. Ich glaub's ja nicht. Okay. Tim, das hast du nicht auf dem Buffet. Das müssen sie dir doch alle kaufen.
Nee.
Auf dem Buffet?
Nein, Nudeln noch nicht auf dem Buffet, bist du. Warum
halt auch nicht, ne?
Aber jetzt nochmal. Ich gehe zum Buffet. Ich bin ja schon genervt, wenn ich mich in den Frühstücksraum setze, durch das fünffache Guten Morgen, Herr Melzer, Guten Morgen, schönen Aufenthalt, gute Anreise, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Oh, bitte morgens nicht. Ich sag doch mal, man nickt mir zu. Und wenn ich euch angucke, dürft ihr sprechen. Wenn nicht, lasst es einfach so.
Und die Frage ist, hattest du schon einen Kaffee zu dem Zeitpunkt?
Hatte ich eben nicht. Ich bin ja noch ganz frisch.
Oh, gefährlich.
So, und dann ist so, und ich kann dann auch, wenn ich, dann, ich hätte gern, kann ich einen Kaffee haben? Irgendwie so. Und dann kommt der zweite. Was hätten die gerne? Einen Kaffee habe ich vorne schon bestellt. Und ich weiß, dass ich der Ignorant bin. Aber ich bin nun mal so, ich bin morgens nicht der Sunnyside-Up-Typ. So. Ich brauche da, ich muss ein bisschen rein. Und eigentlich finde ich auch, ich will auch nichts von dem Essen, was ich denn da esse. Und deshalb, also Frühstück funktioniert bei mir und nicht.
Tim sagt, ich hätte gerne Bolo. Ach, Sie sind so witzig, Herr Melzer.
Ja, und nee, deshalb, ernst. Wo du sagst Weißwurst, ich esse Weißwurst zum Frühstück, weil das ist das Würzige.
Ja, finde ich auch gut.
Ich esse aber keinen Speck, keine Eier. Auch Bohnen esse
oder
ich
manchmal. Oder Bohnen, auch geil.
Bohnen esse ich, finde ich auch mal. Allerdings die Rösti sind in meisten Hotels TK-Rösti, keine geilen Rösti, nicht à la minute. Da würde ich dann sagen, okay, macht es à la minute. Dann pack da ein bisschen Liebe rein. Dann bin ich da drin.
Die Amis nennen das Hashbrown Potatoes. Viel besser, ne?
Ja, Hashbrown Potatoes. Aber die sind auch meistens mehlig, nach nichts sagen, irgendwie so. Aber wollen wir auch gar nicht drüber reden. Bitte.
Ja, wir müssen langsam oder sicher, wollen wir sowieso zum Schluss kommen.
Ja, warum eigentlich?
Naja, weil wir Ingo ab sofort ja mindestens einmal pro Staffel einladen.
Oh ja.
Und weil wir uns auch so ein ganz klein bisschen mal überlegt hatten, dass wir mal eine Zeitgrenze, lieber Tim. Ich habe gelesen, dass Ingo in seinem Hotel am liebsten an Tisch 9 sitzt.
In der Wohnhalle.
In der Wohnhalle, ja. Das ist der Tisch, den keiner sieht, aber du siehst alles.
Nee, das ist Tisch 51 im Grill.
Was ist die 9?
9 ist auch ähnlich. Das ist der größere Länge Tisch, wenn du reinkommst rechts, und das ist mein Lieblingstisch.
Und das ist wahrscheinlich das, was du an der alten Bahn der Bullerei gehabt hast. Dort sieht dich vermeintlich keiner, aber du siehst alle. Das heißt, das ist auch etwas, was den Gastronomen
und den Hotelier verbindet. Ich habe in jedem Restaurant so einen Tisch. Also zum Beispiel auch in der kleinen Jahreszeitenbar. Wenn du reinkommst rechts, das sind zwei angeschraubte Stühle, alle anderen sind frei. Und der ganz hinten, da sitzt du super, dich sieht keiner, aber du siehst alle.
Genau.
Wenn du reinkommst durch die Tür, die Bar geht ja so rum.
Ja, ich gerade, stimmt nicht. Du sitzt immer hinten rechts.
Nee, du mit dir habe ich da gesessen, aber wenn ich dann...
Nein. Also, die Bar kenne ich ja ganz gut. Ingo C. Peters, wenn du Besuch hast, und ich habe dich da zweimal mit Leuten gesehen, immer hinten rechts, also unten in der Bar. Du sitzt nie oben. Ich gehe immer gerne nach oben.
Nee, ich rede von oben.
Ach, oben?
Oben, rechts sitze ich um
die Ecke. Ja,
Bester Platz, siehst du?
Aber das ist so, glaube ich, Leute, die gerne...
Im Nick hinein sitze ich immer Tisch 16 im Restaurant.
Welcher ist das?
Habe ich einen Tisch
fahren bekommen. Ja, das ist... gibt eine Nische vor dem, von dem begehbaren Weinschrank. Mhm. In der Mitte ist ein Pfeiler. Mhm. Und das ist der rechte Eckplatz.
Mhm. So, guter Tisch.
Ja. Habe ich dich schon ein paar Mal platziert.
Guter Tisch.
Hast auch du wenn du ein Kind mit dabei hast, das ist wunderbar.
Hab ich ja nicht. Ja.
Früher hast du schon mal gehabt.
Fremde Kinder.
Wir reden nicht über die Familie. Tim, weißt du schon einen neuen Lieblingsplatz von dir in der Bullerei, wenn sie fertig ist?
Nee, das wäre meine letzte Frage gewesen an Ingo. Wenn man, weil ich mache es das erste Mal. Ich habe noch nie einen Laden umgebaut. Ich habe noch nie renoviert. Ich habe also richtig renoviert.
Aber du hast die Bullerei neu gebaut.
Ja. Und meine größte Sorge ist, dass ich den Spirit von früher verloren habe. Meine größte Sorge ist also, dass ich Erfahrung gewonnen habe, besser geworden bin, aber dadurch auch ein bisschen schlechter. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau. Das Problem ist, du hast eine große Fähigkeit. Du darfst nicht überrenovieren. Wenn du überrenovierst, das ist das Problem. Du musst den alten Spirit erhalten. Und das ist ja das, was das Schwierige am Vierjahreszeiten gewesen ist, diese Gratwanderung. Mhm. Ja. Du willst in die neue Zeit gehen, aber du musst trotzdem das, was früher gut war, musst du konservieren und behalten. Ja. Und eine Kombination aus beiden machen.
Das hat aber jemand sehr schön, ich glaube im Handelsblatt oder so, einer beschrieben, der sagte, das Hotel für Jahreszeiten macht das at its best, zum Beispiel, es sind alte Schlüssel mit einem Kupferanhänger dran oder mit einem vergoldeten, riesengroßen, schweren Anhänger. Trotzdem sind es Digitalschlüssel in der Neuzeit. Also das Traditionelle mit dem neuen, modernen auf allerhöchstem Niveau verbunden.
Meine Sorge betrifft ja nur, dass die Menschen, die die Bullerei mochten, und die mochten sie ja nicht wegen des Essens, wegen des Kellners, sondern wegen des Gesamtkonzeptes. Nicht wegen des, genau, richtig.
So,
und jetzt änderst du, ich glaube ja, das Gesamtkonzept, die besten Konzepte sind dann gute Konzepte, wenn sie auch mit Kompromissen leben mussten. Also sprich, man hatte eine Idee, man hatte keine Erfahrung, man hat es eingebaut und hat gedacht, so, hätte ich es mal anders gemacht. Mhm. So, jetzt habe ich die Chance, Dinge anders zu machen. Ich mache sie anders und habe ein bisschen Sorge darum.
Aber freue ich mich drüber, weil wenn du die Sorge nicht hättest, Tim,
das
wäre eine ganz große, also ich habe die Sorge, ich kann ja nachts nicht schlafen, wenn ich sowas mal denke, boah, klappt das jetzt, klappt das nicht,
genau.
Nehmen das die Leute an oder nicht. Wenn du dich damit nicht bildest, gibt der Fieser, oh, habe ich gemacht, alles neu, alles gut, Architekten, es läuft alles, und
dann läuft
es nicht.
Es gibt so eine Kleinigkeit wie die Mitarbeiterfotos, die wir peu à peu da bei uns an die Küche rangetackert haben. Mhm. Was für eine schöne Idee. Und ich weiß, dass sie inzwischen auch 2-3 Mal kopiert worden ist. Und ich mochte das immer.
Gibt es nicht mehr?
Ich weiß es gerade nicht.
Hast du doch gerade neu gemacht?
Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt neue Fotos, weil jetzt ist es nicht mehr sukzessive aufbauend, sondern jetzt habe ich ein Bild im Kopf, wie es wirken könnte.
Wie viel Prozent hat denn die Bullerei noch Bullerei, wenn ich Ende September da reingehe und vor 6 Monaten rausgegangen bin?
Also die größte Diskussion, die ich jetzt gerade mit meinem Partner Patrick führe, und das ist eine befruchtende Diskussion, also kein Streit, sondern wir denken an das Gleiche. Ich würde sagen 90%.
Was?
Die alte.
Alter,
das ist gut, unglaublich viel.
Ich glaube. Ich weiß es ja nicht. Wir versuchen. Wir versuchen, die 10% sind die.
Aber weißt du was, Tim, auf der anderen Seite, du musst auch immer einen gewissen Mut mitbringen.
Total.
Du sagst, ich muss einen alten Zoff abschneiden. Nun bin ich ja
der Laden schon verändert sich komplett. Also nochmal, die Bar steht nicht mehr da, wo sie war. Wird ein Mörder. Wir haben eine 360-Grad-Bar. Das heißt eigentlich mein Lieblingsplatz. Ich habe Lieblingsplätze für Gäste geschaffen,
Das war meine Frage.
Es gab einen Platz in der Bullerei. Das war, wenn du auf den Tresen geguckt hast, mit den Weinschränken im Rücken, da war so ein kleines L. Und da stand ich am liebsten, weil da sind Mitarbeiter an mir vorbeigegangen. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, ich bin ein Part of the Team. Und ich konnte in jede Richtung weglaufen, wenn ich nicht gut drauf war.
Aber das finde ich toll, wenn du sagst, okay, das mache ich jetzt ganz anders. Mhm. Weil du musst Zöpfe abschneiden. Und wie wir gesprochen haben, ich bin jetzt schon 23 Jahre da. Da sage ich mir, Herr Peters, Sie haben doch damals das angeordnet, so vor 5 Jahren. Ich sage, ja, da war das auch richtig und zeitgemäß. Ja. Und heute ist es nicht mehr. Und jetzt machen wir 180 Grad was anderes. Mhm. Und da ist immer ein Risiko mit dabei, aber du musst auch den Mut haben. Aber du, wenn du weißt in deinem Kopf, ich darf den Spirit nicht verlieren, das ist schon mal, also sag ich mal, die halbe Miete, dass du dich damit beschäftigst. Es gibt viele Leute, die das nicht tun und sagen, okay, alles andere war scheiße, das ist jetzt alles, schmeiß ich jetzt alles raus. Und das Alte kombinieren, das Richtige zu behalten und dann mit was Neuem zu machen, das ist die Kunst.
Und vor allem jetzt auch die Kunst, glaube ich, ich habe ein Gespräch mit einem Freund geführt, der liebt die Bullerei und der hat sich über eine Sache beklagt, dass natürlich über Mitarbeiterwechsel manche Gewohnheiten in dem Moment nicht ganz transparent waren. Also sprich, dürfen Sie trinken? Und er trinkt immer Gin Tonic. Mhm. Immer, immer, immer. Und das ist für ihn Gewohnheit. Er setzt sich hin und kriegt seinen Gin Tonic serviert. Diese Situation wurde ja auch durch ein erstes Mal kreiert, nämlich das erste Mal Bullerei.
Ja.
Also muss man eigentlich als Gast auch dem Mitarbeiter oder auch dem Laden die Chance geben, ein neues erstes Mal zu kreieren.
Ja, klar.
Man kann nicht erwarten, dass immer alles so ist, wie der Gast es erwartet, weil die Zeit ändert sich, aber der Mensch selber ist ein Gewohnheitstier. Aber es wächst ja auch eine neue Klientel heran. Also es ist ja, wenn ich jetzt nur an den Gästen festhalten würde, die bislang die Bullerei mochten.
Aber jetzt pass auf, jetzt sag ich dir
was. Dann verliere ich.
Und ich habe das wirklich jetzt mehrmals erlebt.
Ja, da bist du auch ein Rätsel. Also das da ist faszinierend.
Pass auf. Das erste Mal, als wir Doc Chang's eröffnet haben. Ist gewesen also 1998. Da habe ich mir überlegt, was machst du in diesem Laden? Und alle haben gesagt, ich bin total verrückt, der Kerl spinnt. Also Gastronomie, wir haben damals Geld verloren, wir haben ungefähr 4% operativ verloren. Und ich habe gesagt, wir müssen Gastronomie aufbauen. Hm? Nein! Also ihr braucht nur das Grillrestaurant, da macht ihr Lunch, Dinner und Frühstück und dann die Candy, da machen wir irgendwie einen Bekleidungsladen rein, ja, und Herlin, da machen wir einen Bankettraum draus und unten aus dem Keller, wie das hier früher hieß, da wusste gar keiner. Da habe ich gesagt, nee, also ich gesagt, wenn ihr mich hier behalten wollt, gab eine riesen Diskussion, sag ich, also ich habe eine ganz andere Vision, weil wenn ihr das macht, dann ist das Hotel tot. Ein Grand Hotel lebt von der Vielfältigkeit der Gastronomie, von allen möglichen Sachen, wo du sagst, oh, ich gehe gerne deswegen dahin oder deswegen oder wegen der Wohnung oder dem Tee. Oder sag ich, wenn wir das machen, dann sind wir 0850, sag ich, dann bin ich nicht mehr zur Verfügung. Ich sage, wir müssen jetzt aufrüsten. Dem sag, aber du willst das aufrüsten, was nicht funktioniert? Ich sage, ja, das wird funktionieren.
Was war da vorher noch mal drin? Ich kann mich nicht
erinnern. Ja, es war ein Keller. Es war ein Konzept, was lief wie der Teufel. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgt, 1954. Das war ein Late-Night-Restaurant mit Live-Musik. Da gingen die Leute hin nach dem Theater. Da konntest du tanzen. Höfliche
Umschreibung für den Puff.
Aber hört sich gut an.
Nee, Tim, es war so.
Ein Late-Night-Restaurant.
Pass auf, und da hat Spätrestaurant und so. Und da hatten wir einen legendären Bartender, Herr Schmeißer. So. Und wenn du Schmeißer nicht kanntest, dann bist du da gar nicht unten reingekommen. So. Ganz cooler Laden, lief wie sonst was, war was ganz Neues, Innovatives für Hamburg. Ja.
Wann?
Als ich dann Anfang der 80er im Jasan war, da war das Ding tot. Da hat eine polnische Band noch gejodelt und das war dann irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, da waren 3 Leute, das kannst du vergessen. Wurde zugemacht, wurde nie wieder aufgemacht. So. Und da haben wir den Rotary abgehalten so. Und dann habe ich gesagt, hier müssen wir was draus machen. So. Und dann habe ich gesagt,
Rotary ist immer Last Exit.
Haben wir nichts gegen Rotary.
Aber
gefühlt schon, ja. Also die haben es irgendwann versäumt, cool zu sein. Genau. So, das ist so.
So, und dann haben wir gesagt, das muss ich jetzt unbedingt aufmachen. So, du bist bescheuert, aber ich sage, ich unterschreibe in meinem Blut, das wird funktionieren. So. dann haben wir den Laden aufgemacht. Und meine größte Befürchtung, die ganzen Stammgäste, die peitschen mich in der Halle aus, wie ich sowas da reintun kann. Ja? Weißt du, wer die, und das ist jedes Mal das Gleiche gewesen, weißt du, wer die Ersten waren, die da unten saßen? Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber ich die Ersten, ja. Also so, ja, ja. Sofort, da waren die Ersten unten reserviert, die wollten da, und das ist das Gleiche jedes Mal wieder gewesen, jetzt auch zum Beispiel mit dem Nick hinein, da darfst du keine Angst vor haben, weil die werden kommen. Und wenn du ihnen dann ihren Gin Tonic oder was auch immer, oder das Sitzkissen, was sie gerne haben, oder weiß der Geier was, servierst und machst, für deine größten Fans. Das ist echt.
Glaub, du bist ich widerspreche dir massiv und ich entspreche dir ja, was du gesagt hast. Du hast ein unfassbares Talent. Ein unfassbares Talent. Eine, wirklich, das ist eine Magie. Habe ich auch ein bisschen, nicht auf dem Level, aber was die Inhalte angeht. Das ist schon mit nichts zu erklären. Mhm. Nicht mit einem Kissen, nicht mit irgendwas, sondern du holst auf eine zauberhafte Art und Weise mit deinen Menschen, die mit dir arbeiten, wirklich Menschen da, wo sie sich befinden.
Das hast vielleicht du mit der Bullerei auch gemacht.
Ja, meine ich ja, Tim, sag ich ja. Ich habe genau gedacht. Ich sag dir genau das Gleiche. Ich sag das. Und das ist vielleicht sowas wie Qualität in der Gastronomie. Genau. Es gibt Menschen, die können es. Es kann ein Italiener um die Ecke.
Aber du sagt, kannst es auch.
Ciao,
Dottor. Ich schenke dir einen Tipp. Jetzt kannst du es noch, weil du gerade umbaust, lass dir ein Schlafzimmer in die Bullerei bauen.
Warum?
Ingo schläft ja auch in seinem Haus. Vielleicht ist das das letzte Quäntchen, was man braucht,
um den Laden einzuatmen.
Nein, niemals nie. Niemals nie. Nein, ich habe oft genug in meinen Läden, auf dem Boden, in der Küche, in den Büros geschlafen. Irgendwie so. Das ist nicht schön.
Okay, Ingo.
Das ist nicht cool.
Tim.
Sag mal, kannst du häufiger Gäste einladen, die was zu sagen haben? Ich höre Ingo.
So wie Ingo meinst du?
Ja, ja. Das war sehr schön.
Und wir werden Ingo ja wieder hören. Und das Schöne ist ja, dann sind wir hoffentlich after Corona wieder im Vollbetrieb. Das noch Schönere ist, die Bullerei ist dann wieder im Vollbetrieb. Das heißt, wir werden dann ganz interessant.
Boah, die Bullerei, ernsthaft, die wird so spektakulär.
Da siehst du also.
Die wird ja spektakulär. Aber ich versuche ja, mich auch manchmal in die Gedankengänge anderer reinzuarbeiten.
Das ist sehr gut.
Ich bin voll von mir selbst. Na, aber Quatsch. Aber die Bullerei wird schon richtig geil.
Ich habe jetzt schon, wie Jan Hofer, meine Blätter
zusammen. Oh, die wird so Instagram-belegt, ohne dass ich daran denke.
Du bist wie Tim. Du hast einen Instagram-Account, den du nur zum Ausspähen benutzt. Das finde ich sehr gut.
Unter welchem Namen?
Das muss viel stressfreier
sein. Wirst du dich finden.
Dich habe ich bis heute nicht rausgekriegt. Nee, mach's nicht.
Soll ich mal ein Geheimnis verraten? Ich habe eine Facebook-Seite.
Mach's nicht.
Ja, die habe ich nicht, nee.
So. Kein Mensch hat meine Facebook-Seite.
Ich habe eine Facebook-Seite. Und der Startbild sind spielende Katzenbabys. Und wir haben nur scheiß Katzenvideos auf diesem Ding drauf, weil wir uns das randomisieren. Und wir haben ziemlich viele Follower. Und keiner weiß, dass wir das sind.
Wenn jetzt einer heute gut zugehört hat bei mir, den Steckbrief, dann könnte er an dem Bild eventuell erkennen, wer sich hinter dem Instagram-Account...
Buddha, seht ihr... Buddha.
Was?
Versteckt. Es ist der Buddha.
Der Buddha, der bei dir der guten Botschaft
ist. Nein.
Buddha. Und damit haben wir auch den Folgennamen. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Das war die Folge für heute.
Scheint so.
Aus die letzte Frage von mir an euch beide ist, Ingo und Tim, welche ist eure jeweilige Lieblingsjahreszeit, um das abzurunden? Warum? Und dann entlassen wir uns in den Freitag.
Gut, ich zuerst. Für mich der Frühling. Für mich ist der Mai die geilste Jahreszeit nach dem Winter. Und wenn dann, ich bin so ein kleiner Gärtner auch noch. Ne? Also ich an der Ostsee, da mache ich so meine kleinen Sachen. Vor allem mein Rasen ist mein
Rollrasen?
Hobby. Rollrasen.
Kunstrasen.
Da können wir mal drüber. Kunstrasen, genau. Plastikrasen, nein. Und wenn dann alles, also wenn das alles wieder grün wird, ich genieße das so dermaßen, dann das erste Mal zu draußen sitzen und schönes, kaltes Glas weißen Burgunder zu trinken. Weißen Burgunder zu trinken. Ja. Das ist einfach geil. So. Also das ist also für mich Frühling und dann, also im März gibt es schon die ersten schönen Tage, aber wenn der Mai kommt, das ist einfach für mich sensationell.
Tim?
Herbst.
Weil du nicht mehr schwitzt?
Ja, weil Frühling ist...
Der Sommer endlich vorbei ist, ne?
Aber der Sommer wirklich vorbei ist.
Heute ist doch Sommerwetter für dich, Alter, oder? 17 Grad und bewölkt draußen.
Ich wohne ja mit Absicht in Hamburg. Ich könnte ja auch in München wohnen. Ich habe ja die freie Lebenswahl.
Kannst du dich erinnern, letztes Mal, als wir hier saßen, wie fucking heiß das war?
Ja, aber schon wieder. Das ist also jetzt, ich mag keine Temperatur. Also ich mag es nicht... Also doch, ich mag Temperatur im Urlaub, wenn ich kurze Hosen und T-Shirt trage. Richtig. Ich trage keine kurzen Hosen in der Öffentlichkeit. Also in der normalen. Ich trage das einfach nicht. Du wirst mich...
Warum hast du keine schönen Beine, Tim, oder?
Ich habe fantastisch schöne Beine, aber ich sehe kacke aus da drin. So. Ich sehe immer aus wie so ein Dummdödel von der Kegelbahn. Also ich habe keine Ahnung. Aber
muss da so eine Mütze mit
es gibt Propeller ja Leute, fahren. Ich habe das auf Sylt gerade wieder gesehen. Es gibt Menschen, die sehen in kurzen Hosen okay, irgendwie noch sowas wie souverän aus. Selbst wenn die Bonbonfarben sind, also Türkis, ja schon, irgendwie. Aber ich bin's nicht.
Raue trägt sowas bestimmt, oder?
Raue sieht aber auch scheiße drin aus. Also Raue ist auch jemand, der nicht kurz tragen kann. Kleines Geheimnis, ich war auf der Hochzeit von Tim Raue und ich hatte mir einen Anzug schneidern lassen. Einen Anzug mit kurzen Hosen. Das war der größte Fehler.
In Camouflage?
Nee, schon schick. Richtig schick. Das war der größte Fehler. Das war der lächerlichste Anzug. Also. Nein, Herbst einfach aus einem einfachen Grund, weil die Temperatur ist ein bisschen kontrollierbar. Die ist nicht mal 25 Grad, mal das. Es gibt auch warme Tage. Aber du bist darauf eingestellt, mit einer Übergangsjacke rauszugehen. Ich liebe dieses Wort Übergangsjacke. Und was ich schön
finde. Die du mir letztes Jahr geklaut hast.
Und das, was ich schön finde, was mich jetzt gerade wirklich nervt, dass es um 20 Uhr noch hell ist. Ich finde 20 es ist Uhr.
22.30 Uhr noch hell.
Ich brauche die Natur, um mir zu sagen, komm, der Tag ist zu Ende. Ich mag das, wenn es früh dunkel wird. Nicht 16 Uhr, deshalb Winter scheiße, aber so. 20 Uhr ist schon eine Zeit, wo es dunkel ist.
Vielleicht nimmt uns Corona
wenigstens nee, wirklich, ja, da muss auch, Zeit. Das wäre doch mal ein Fortschritt.
Finde ich auch.
Nee, wenn
man. Ich auch.
Na, aber diese,
obwohl, du hast doch so viele Birnen im Vorrat gekauft.
Aber trotzdem, ich finde es dumm. Ich finde es dumm, wenn es um 10 Uhr hell ist. Ich finde es wahnsinnig dumm. Das macht keinen Sinn. Um 10 Uhr wird geschlafen. Ist auch nicht gut.
Warst du früh?
In der Natur.
Ach so.
Der Tim steht ja um 1 auf, um zu essen.
Ach so.
Das darf man ja nicht vergessen.
Weil ich liebe das, um 10 Uhr noch abends draußen zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken.
Ja, wenn es dunkel ist.
Nee, wenn es hell ist.
Dann kann ich auch um 16 Uhr draußen sitzen und saufen. Also wirklich. Und ich kann tagsüber nichts
trinken. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist, Tim. Vielen Dank, dass du dir
können wir darüber nochmal diskutieren?
Nein. Das war die erste tatsächliche Stammgastfolge mit Ingo C. Peters. Und Ingo, du bist wirklich hergewünscht worden. Also nicht, dass wir dich nicht auch so eingeladen hätten, aber die Leute mögen dich. Muss man an der Stelle einfach genau
sagen. Vielen Dank, das hast du mitbekommen, ne?
Ja, habe ich mitgekommen, ja.
Mit seinem heimlichen Instagram-Account.
Genau. Was war der Buddha, ne? Ein Buddha.
Nee, ist es nicht.
Buddha war die Fische.
Findest du mich nicht, ne.
Dann ist es eine Kirchenorgel.
Nee, auch nicht.
Sinne, nur um zu sagen, dass
es ist ein Naturbild.
Wir lassen die Kirchenorgel im Dorf.
Einfach zu sagen, so, ich habe auch nicht georgelt in der Kirche.
Ja. Ciao. Ja. Topwort, ja.
Einfach das Niveau nochmal senken hin raus.
Perfekt.
Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.